Willkommen bei einer neuen Episode von den Bohrleuten. Mit uns heute bin neben meiner Wenigkeit Stefan Sasse einmal mehr Ariane Sophie. Hi Ariane.
Hallo Stefan, hallo Thorsten.
Genau, wir haben uns nämlich noch einen dritten Gast dazu geholt, das ist der Thorsten Haupts. Und du darfst dich einfach mal ganz kurz vorstellen, damit unsere Zuhörendenschaft weiß, mit wem es jetzt zu tun hat.
Du lieber Gott. Thorsten Haupts, 60 Jahre alt, im Moment Projektmanager beim Südlink. Davor eine sehr bunte Vergangenheit, unter anderem auch im Bundesvorstand des Rings christlich-demokratischer Studenten vor ewig langen Zeiten, sage ich mal. Und ein bekennender polemischer Rechter. Weiter.
Du warst auch bei der Bundeswehr, oder weiß ich das gerade falsch?
Korrekt, die ersten 6 Jahre meines Berufslebens habe ich bei der Bundeswehr verbracht.
Okay, da haben wir ja einen.
Heer, Marine?
Heer.
Okay, ich komme aus Eckernförde, ich muss das immer fragen.
Ja, das verstehe ich gut. Aber zur Marine hat es mich nicht mehr gezogen, als ich erfuhr, dass man auf dem Boot nicht rauchen darf.
Das kann ich verstehen.
Gut, das war jetzt kein Problem, das ich jemals gehabt habe. Ich bin so ein ganz, ganz, ganz furchtbar drogenabstinenter Mensch. Gut, aber wir reden heute weder über die Bundeswehr noch über das Rauchen, sondern wir wollen heute sprechen über eine ganz andere Geschichte. Nämlich wollen wir eine Annäherung versuchen an die große Fragestellung, was zieht eigentlich Menschen nach rechts? Und zwar quasi von diesem rechtsdemokratischeren Spektrum, würde ich mal ganz grob sagen, hinüber in das rechtsradikale, rechtsradikal benachbarte Spektrum. Und ihr merkt schon, wir haben es hier mit so gewissen begrifflichen Problemen zu tun, weil eben schon allein das Wort rechts in Deutschland ja nicht als Äquivalent für links benutzt werden kann. Ja, wenn wir die SPD als links bezeichnen, dann hat keiner ein Problem, aber wenn ich sage, die CDU ist rechts, dann ist gleich, das ist stressig. Ja, einfach weil dieser Begriff wesentlich belasteter ist. Und wir haben schon im Vorgespräch uns darauf geeinigt, dass wir wir quasi als Grundthese sozusagen erst einmal starten wollen im Jahr 2015. Kleine Zeitreise für die Jüngeren unter unserer Zuhörendenschaft, ich bin sicher, ein oder zwei gibt's. Das war das Jahr der großen Flüchtlingskrise. Und ich packe den Begriff hier jetzt mal ein bisschen in Anführungszeichen, weil der ist ja nicht ganz unumstritten. Aber ab dem Sommer 2015 hat die Bundesrepublik plötzlich festgestellt, dass schon seit mehreren Jahren ein Problem mit flüchtenden Menschen an den EU-Außengrenzen besteht. Und es hat es vor allem deswegen festgestellt, weil die halt nicht mehr an den EU-Außengrenzen standen, sondern ziemlich in der Nähe der deutschen Außengrenzen. Und damals ist ja dann die schicksalhafte Entscheidung, beziehungsweise teilweise auch einfach Nicht-Entscheidung gefallen, dass man einen Teil dieser Menschen nach Deutschland hineinlässt. Und das hat in Deutschland ja dann zu einem längere Jahre andauernden, mittlerweile relativ stark abgeflauten Diskurs geführt über Einwanderungspolitik, über Integrationspolitik, über Flüchtlingspolitik und so weiter und so fort und eben auch zum Aufstieg der AfD, die es seither relativ zuverlässig, mal mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, über die 5%-Hürde schafft und auch keine Anstalten macht, in den nächsten Jahren aus dem Bundestag fliegen zu wollen. Und für Ariane und mich, die jetzt eher aus dem linken Spektrum der Republik kommen, ist es natürlich etwas schwerer nachvollziehbar, wie diese Wählerwanderungen entstanden sind, als für jemanden, der eh schon eher im konservativen / liberalen Spektrum zu Hause war, wie du, Thorsten. Und deswegen haben wir eben dich gebeten, ob du mit uns darüber sprechen möchtest und quasi, dass wir in so eine Art Diskurs selber einsteigen zu der Frage, wie ist das eigentlich aus deiner Sicht passiert? Also was läuft da sozusagen ab? Warum entfremdeten sich diese Leute plötzlich vom demokratischen Milieu? Warum passte zwischen die Wand und die CDU plötzlich dann doch ein bisschen mehr als nur ein Blatt Papier?
Wir könnten mal damit anfangen, dass wir das plötzlich hinterfragen. Es gab in den Reihen der Union, also ich muss dazu sagen, ich war immer unionsnah, aber nie Mitglied. Unionsnah heißt, ich hatte immer genügend Bekannte im Unionsspektrum, um so ein bisschen mitzubekommen, was da abläuft. Und was da in den 10 Jahren vorher abgelaufen ist, ist eigentlich viel wichtiger. Jetzt muss ich weit ausholen in die Geschichte. Helmut Kohl war von Angela Merkel in seiner praktischen Politik eigentlich gar nicht so weit entfernt, wie die meisten Leute glauben. Aber wenn es jemals einen Mittekanzler gegeben hat, im Sinne von, sage ich mal, ziemlich präzise in der Mitte des politischen Spektrums, dann war das Helmut Kohl genauso wie Angela Merkel, in gewisser Weise. Die waren Verkörperungen ihres Zeitgeistes. Das Interessante daran ist nur, dass Helmut Kohl in seiner Zeit in seiner CDU noch immer ein paar Rechtsaußen nicht nur tolerierte, sondern zeitweise bei bestimmten Themen auch ganz offensiv ermutigte, sag ich mal, sich nach außen zu wagen. Ich nenne da mal so hübsche Namen wie Alfred Drecker oder den Herrn Kanter, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, ob das den Jüngeren überhaupt noch Begriffe sind. Das waren die Rechtsaußen aus Hessen, die mit ziemlicher Sicherheit einige Klopper raushauen würden, zum Thema Sicherheitspolitik, innere Sicherheit, Kriminalität, die sie heute, sag ich mal, einwandfrei als Rechtsradikale verorten. Das waren sie möglicherweise übrigens auch damals schon. Nur hatte Kohl damit überhaupt kein Problem, sag ich mal, sie an dieser Stelle frei laufen zu lassen, weil er wusste, dass die CDU ein Potenzial von, keine Ahnung, sagen wir mal einem Drittel ihrer Mitglieder hat, das wäre so meine ganz grobe Vermutung, die deutlich rechts von der Mitte stehen, ohne rechtsradikal zu sein, also die wollten auch nie die NPD wählen, aber die wollten ein klares rechtes Profil. Das konnte er ihnen in der Mainstream-Politik gar nicht geben. Also hat er ihnen das symbolisch mit Hilfe von solchen Leuten gegeben. Und wenn die dann unter Feuer gerieten, hat Kohl sich, sag ich mal, immer sehr offensiv vor diese Leute gestellt. Merkel fehlte die Fähigkeit, einen rechten Flügel zu aktivieren, also ihn überhaupt dazu zu bekommen, sich zu äußern, geschweige denn, sich vor ihn zu stellen, sag ich mal, wenn es eng wurde. Ein ganz schönes kleines Highlight aus meiner Beobachtung ist der Wahlsieg, sag ich mal, wann war das? 2013, glaube ich, als irgendein Generalsekretär der CDU mit so einem Deutschlandfädchen rumschwenkte und Merkel ihm das entrüstet aus der Hand riss und auf den Boden schmiss. Das hätte Kohl niemals getan. Obwohl er möglicherweise das Gleiche gedacht hätte in dem Moment wie Merkel. Aber er hätte es trotzdem nicht getan. Er war politisch... Bundestagswahl 2013, ich meine zumindest. Das war die Wahlparty der CDU und der Fahnenschwenker hieß Hermann Gröhe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da ist Merkel dann wutentbrannt auf die Bühne, hat ihm das Fädchen aus der Hand gerissen und hat es auf den Boden geschmissen. Das war eigentlich symbolisch für das Zerwürfnis zwischen, wie gesagt, etwa einem Drittel der Union und ihrer Führung. Mit anderen Worten, ein Drittel der Union hat sich in den 10 Jahren vor 2015 von der Union schon lange nicht mehr vertreten gefühlt. Zumindest nicht von der Merkel-Union. Das war nicht ihre Bundesregierung. Mit anderen Worten, da bedurfte es nur eines relativ geringen Anlasses, um diese Leute dazu zu bringen, sich zu überlegen, ob sie anderswo nicht besser aufgehoben sind. Die hingen sozusagen sowieso schon an einem seidenen Faden und warteten nur noch auf die richtige Partei. Also so das als Hintergrund, das muss man ein Stück weit im Hinterkopf haben, wenn man sagt, wo kam das 2015 so massenhaft her? Das kam nicht aus dem Nichts.
Ja, ich gehöre zu den Jüngeren. Ich kenne die Namen, die du genannt hast von diesen hessischen Rechtsaußenleuten. Ich kenne die aus historischer Sicht quasi, aber nicht aus eigener Erfahrung. Also ich kann mit den Namen was anfangen, weil ich mich mit bundesrepublikanischer Geschichte befasst habe, aber nicht, weil ich irgendwelche direkten Connections...
Gibt es auch heute keine Entsprechung mehr für.
Nee, gibt's auch nicht. Und da würde ich dir quasi gleich mal eine Gegen... Was heißt Gegenthese ist falsch? Eine ergänzende These da dazu hinlegen. Nämlich, ich stimme dir völlig zu, dass die Merkel-CDU solche Personen in ihren Reihen nicht mehr hatte, dass Merkel nicht in der Lage war oder auch gewesen wäre, solche Leute zu integrieren. Und ich würde jetzt quasi noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, das liegt eben auch daran, dass sowohl die Bundesrepublik als auch die CDU-Wählendenschaft als auch die CDU-Mitgliedschaft eben nicht mehr dieselbe war, wie die Kohl zu seinen Wahlsiegen getragen hat. Also einfach diese Klopper, wie du die nennst, was hier quasi rausgehauen wurde in den 80er und 90er Jahren, das war, ist halt nach unserem heutigen Stand schlichtweg rechtsradikal. Das sind Dinge, für die inzwischen in der AfD rechtsaußen wären. Also selbst in der AfD wäre das, glaube ich, nicht komplett unumstritten, was diese Leute da teilweise raushauen. Und es liegt eben daran, dass sich in den letzten, ich sag mal, grob 30 Jahren die Republik massiv verschoben hat auf diversen Feldern. Und Merkel hat quasi versucht, ob erfolgreich oder nicht, können wir mit Sicherheit drüber streiten, diese Bewegung nachzuvollziehen. Das wäre jetzt sozusagen meine These da dazu. Und logischerweise bleiben da Leute zurück.
Und es gab ja auch, ich glaube, das weiß Stefan besser, es gab ja auch, das muss noch in der Merkel-Zeit gewesen sein, aber auch schon länger her in Stuttgart, war das Hohmann, wo es ja auch diese Nazi-Skandale gab, weil er hat sich, glaube ich, über irgendeinen NS-Mittäter ganz unglücklich ausgedrückt, sag ich mal. Das war, glaube ich, auch in Stuttgart irgendwie.
Sprechen wir über den ehemaligen Brigadegeneral Martin Hohmann, sag ich mal.
Genau, der hat irgendwie, ich weiß das nur noch
gar nicht. Er hat sich rausgekegelt, weil er trottelig genug war, sag ich mal, schlicht und einfach die komplette sowjetische Revolution den Juden in die Schuhe zu schieben. So bescheuert muss man mal sein, sag ich mal, in jederlei Beziehung ganz nebenbei.
Also das meine ich eben, da haben sich viele, also das hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Merkel da überhaupt, doch, sie war schon dran, aber sie war da, glaube ich, gar nicht beteiligt. Also die haben sich viele, eben durch diese veränderte Stimmungslage, haben sich viele dann auch selbst rausgekegelt, was eben, wie Thorsten gesagt hat, zu Kohlzeiten noch so wegignoriert wurde.
Ja, Vorsicht, Entschuldigung, bitte, auch da bitte ich ganz dringend um Differenzierung. Ich würde Stefan ein Stück weit durchaus folgendes, einiges von dem, was Kanter oder Drecker damals rausgehauen haben, heute ganz sicher als rechtsradikal gelten würde. Aber das, was der Hohmann rausgehauen hat, wäre auch zu Kurzzeiten niemals toleriert worden. Das gehörte zu den absoluten Tabus, sag ich mal, der CDU-CSU. Antisemitismus hat es, also zumindest offenen Antisemitismus, Stefan, kannst du der CDU-CSU in den letzten 40 Jahren an keiner Stelle nachweisen. Den gab es einfach nicht. Weil jeder Politiker in der CDU wusste, was ihn das kosten würde. Und wenn es nur das war.
Ich würde auch nie der CDU Antisemitismus unterstellen. Also das wäre wirklich, ich glaube, selbst der CDU der 50er Jahre würde ich keinen Antisemitismus unterstellen. Da hatten die Leute zwar teilweise noch die entsprechenden Reflexe und zu wenig Selbstreflexion, aber quasi tatsächlichen Antisemitismus, also würde ich niemals, also so weit würde ich nicht gehen. Ich kann die CDU nicht übermäßig leiden, aber das hielt ich für völlig unfair. Ich bin nur nicht hundertprozentig sicher, ob die den Hohmann nicht quasi insofern gedeckt hätten, als dass sie halt versucht hätten, da zu sagen, ja, er ist missverstanden worden oder sowas. Aber keine Ahnung, der Hohmann ist auch wirklich ein Extremfall. Er mit diesem die Juden als Tätervolk, das war wirklich dermaßen abseitig. Da hat er sich ja wirklich komplett ins Ausgeschossen, ja, da damit.
Aber das meine ich eben. Also viele waren auch gut darin, gerade zu dieser Zeit. Da war Merkel auch mehr Ausdruck davon, dass die sich dann selber rausgekegelt haben.
Ja, ich denke, ein passenderes Beispiel, weil es einfach nicht so extrem ist, war dieser Konflikt um Oettinger in den seinen letzten Tagen, also der damalige baden-württembergische Ministerpräsident, wo er sich auf irgendeiner Veranstaltung, ich weiß nicht mehr was, positiv geäußert hat über Filbinger, der ja in den 70er Jahren baden-württembergischer Ministerpräsident war und der damals diesen gigantischen Skandal losgetreten hat mit seiner NS-Vergangenheit, wo er diesen unsterblichen Spruch getan hat, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein, und wo er ihn als ganz großartigen Juristen oder so bezeichnet hat. Und ich glaube, das ist ein Konflikt ganz beispielhaft, der unter Kohl niemals so hochgekocht wäre und schon gar nicht für das Amt von Oettinger bedrohlich gewesen wäre. Ja, und da, ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich einfach die Republik verändert hat, weil das ist ja nicht, dass Merkel gesagt hätte, oh, ab sofort ist der Oettinger untragbar wegen seinem Filbinger-Kommentar, sondern das war ja wirklich ein gesamtbundesrepublikanischer Aufschrei, der einfach zeigt, wie sich da die Stimmung einfach gedreht hat. Und die Merkel-CDU, die musste diese Bewegung irgendwo mitmachen, wenn sie sich nicht quasi immer randständiger werden wollte.
Ja gut, aber dann bleibt natürlich ein Problem übrig, mit dem du dann in jeder Demokratie zu kämpfen hast. Also ich schicke noch hinzu, sage ich mal, zwei Dinge, die für mich wichtig sind. Ich halte rechtsradikal für legitim. Ich halte es für eklig, ich halte es, sage ich mal, für abzulehnen und das ist nicht mein Stil. Aber ich halte rechtsradikal genau wie ich linksradikal für legitim. Legitim ist nicht das Gleiche wie, sage ich mal, mag ich oder will ich haben oder sonst irgendetwas. Aber wenn du eine bestimmte kritische Masse von Leuten hast, die keine Vertretung in der Politik mehr haben, dann werden die sich eine schaffen. Und der Anlass dazu ist nahezu beliebig. Ich halte die Flüchtlingskrise tatsächlich in dieser Beziehung für völlig überschätzt. Die Flüchtlingskrise war der Auslöser von etwas, von dem ich glaube, dass es schon sehr viel länger gearbeitet hat. Ich hatte mit einem Freund, sag ich mal, der in der Politik viel tiefer drinsteckt als ich, sag ich mal, seit den 90ern die Wette laufen, dass wir früher oder später eine Partei rechts der CDU sehen würden. Ja, das war, und zwar eine im Bundestag. Für mich kommt das eigentlich viel später, als ich damit gerechnet hatte, wenn ich ehrlich bin.
Ich meine, die Wette, die wurde ja ganz lange gemacht. Ich meine, diese Debatte, die zieht sich ja seit dem Verbot der Sozialistischen Reichspartei im Endeffekt durch die Bundesrepublik. Das war ja tatsächlich, wie du schon sagst, das Wunder war ja eigentlich, wie lang es gedauert hat. Und es liegt ja wirklich an der Idiotie der radikalen Rechten. Ich habe noch kurz eine Nachfrage. Wenn du von radikal sprichst, dann trennst du das vermutlich begrifflich stark von extremistisch, oder?
Jo,
dass du quasi sagst, rechtsradikal okay, rechtsextremistisch nein.
Auch nicht okay. Rechtsradikal ist legitim im Sinne von hinzunehmen, sage ich mal, wenn Leute sich rechtsradikal betätigen. Rechtsextremisten gehören ins Gefängnis, so einfach ist das.
Okay, können wir alle unterschreiben, glaube ich.
Na, Ariane, ja, hier, wir hier vielleicht, sag ich mal, ich kenne eine ganze Reihe von Leuten in der Bundesrepublik, die sehen das deutlich anders. Aber okay, gut.
Ja, wir drei, ich glaube, wir machen überall da die Grenze, wo es gefährlich für die Demokratie, den Rechtsstaat.
Korrekt.
Genau, das Parlament und so weiter ist.
Ich habe zum Beispiel auch null Sympathie für Extinction Rebellion oder sowas.
Nee.
Also
wir sind hier alle keine großen Extremismus-Fans.
Nee, ich glaub nicht.
Ja gut, aber das ist eben halt auch so, dass ich auch diese Bewegungen und das, was die veranstalten, für legitim halte. Ja? Ich mag sie nicht, sag ich mal. Ich halte das für falsch. Ich halte es auch für kontraproduktiv, was die da abziehen. Aber legitim ist es allemal. Mir ist an der Stelle egal, ob es radikal ist. Hauptsache, es bleibt, ich sage mal, bei dem Versuch der Durchsetzung auf dem Boden des Grundgesetzes. Das ist für mich sozusagen fast einer der entscheidenden Punkte. Die Methoden, die jemand anzuwenden bereit ist, um sich durchzusetzen, müssen strikt, sage ich mal, im Rahmen unseres heutigen Verständnisses von Legalität bleiben.
Ja, ich denke, ein großes Problem bei der Geschichte ist halt immer das weitergehende Potenzial sozusagen. Also ich habe zum Beispiel ich sehe keine Debatte zum Beispiel, um mal das gegenteilige Beispiel aufzumachen, dass die Linkspartei insgesamt aktuell auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Nur würde ich mich sicher fühlen mit einer Linkspartei, die 67% im Bundestag und Bundesrat hat. Und ungefähr so betrachte ich im Endeffekt auch die AfD. Ja, ich glaube nicht mal, dass die aktuell in ihrer jetzigen Inkarnation quasi so super gefährlich sind. Ich denke, das Problem ist da eher so eine, dass die Gelegenheit Diebe machen würde oder in dem Fall Verfassungsbrecher sozusagen. Ja, gib den Spacken mal die Kontrolle über die Polizei. Da kriegst du sehr schnell Spaß. Ich glaube, das ist das viel größere Problem bei der Geschichte.
Viel interessanter, sage ich mal, wäre die Ausrichtung korrupte Kleptokraten. Die traue ich der AfD in ihrem heutigen Zustand viel eher zu als alles andere. Aber egal. Das würde auf eine Urbanisierung hinauslaufen. Nur, dass sie im Moment noch niemanden haben in ihren Reihen, der so intelligent ist wie der, sag ich mal.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, ja, die Leute warten, das war quasi ein Potenzial, das nur darauf wartet, sozusagen, ja. Seine ja. Parlamentarische Entsprechung zu finden.
Genau.
Und jetzt wäre quasi meine Frage für dieses Milieu, weil ich habe da wirklich keinerlei persönliche Anknüpfungspunkte da dazu. Waren das vorher dann im Endeffekt CDU oder FDP-Wählende oder haben die einfach gar nicht gewählt oder halt irgendwelche Splitterparteien? Also was haben die vorher gemacht?
Teils, teils. Teil war aktive Wählerschaft der CDU. Die CDU hat Stimmen verloren seit der Zeit. Das ist auch eindeutig nachweisbar. Ein Teil waren sogar Mitglieder. Ich meine, es gibt ja immer noch Mitglieder in der CDU, die da schon lange nicht mehr reingehören. Wir reden hier von der berühmten Werteunion. Oder berüchtigten, wie auch immer. Das sind, wie sagt man in den Vereinigten Staaten, Rhinos, also Republicans in name only. Das sind CDUler im Namen, sag ich mal, oder ansonsten nichts. Die gehören eigentlich direkt in die AfD. Dieses Potenzial gab es innerhalb der CDU und es gab es unter den Nichtwählern. Also wir hatten eine ganze Reihe von aktivierbaren Leuten unter den Nichtwählern, die einfach kein Angebot mehr gesehen haben, das für sie attraktiv ist. Weil jetzt kommt der eigentliche Witz an der Angelegenheit. Diese Leute wollen üblicherweise auch nicht die NPD wählen. Das sind für die, Entschuldigung, bitte Stiefeltragende, hätte ich jetzt was gesagt, Proleten mit einem Geschmack, hätte ich jetzt was gesagt, dass man sie morgen auf den Mund schießen sollte. Einer Sprache, die man einfach nicht spricht, sage ich mal, und die benehmen sich einfach asozial. Ja, ich versuche nur mal so, das Lebensgefühl dieser Leute wiederzugeben, die etwas suchten zwischen der CDU und der NPD. Und das gab es nicht.
Ja. Etwas mit seriöserem Anstrich.
Korrekt. Mit anderer Sprache, mit anderem Auftreten, mit zumindest, sag ich mal, einem seriösen Anstrich. Das ist übrigens, das darf man nicht vergessen, auch der Grund dafür, dass die AfD im Westen wieder so rapide an Wählerpotenzial verliert. Diese Leute kehren zurück in die Nichtwählerschaft. Weil aus deren Sicht ist die AfD heute auch bereits, Entschuldigung, viel zu proletarisch. Das sind vom Anspruch her großbürgerliche Rechtsradikale.
Ja, total. Das ist genau dasselbe wie mit Linksradikalen auch. Was uns vor denen schützt, ist ihre Tendenz zur Zersplitterung. Die spalten sich einfach immer super gerne, die Leute am Rand, und das hilft. Ja, das ist ja meine große These. Solange die Mitte-Parteien, also Mitte-Links wie Mitte-Rechts, diesen Leuten nicht die Steigbügel halten, werden die niemals an die Macht kommen können. Da bin ich fest davon überzeugt. Die werden es aus eigener Kraft nicht schaffen. Die brauchen zwingend die Unterstützung oder zumindest Duldung des jeweiligen gemäßigten Randes, also Konservative auf der einen Seite und Grün/Sozialdemokraten auf der anderen Seite. Ansonsten schaffen sie es auf grundgesetzliche Methode nicht. Nenn mir die Kommunisten, die jemals mit freien Wahlen die Macht übernommen hätten. Ohne die Bajonette von der Guerilla-Bewegung oder der Roten Armee schaffen die das nicht. Genauso gibt es wenig faschistische Bewegungen, die ohne irgendwelche Mithilfe von Konservativen ins Amt gekommen wären. Aber das ist gar nicht mein Hauptthema, sondern ich wollte nochmal auf diesen Aspekt raus mit der Springstiefel-Geschichte. Weil ich bin mir nicht sicher, inwieweit quasi Kohls Fähigkeit, die Rechten in der Partei zu halten, der relevantere Aspekt war, oder die Unfähigkeit der Rechten, eine bürgerliche Perspektive rechts von der Union zu bieten. Ja, also sowohl die Republikaner als auch die NPD waren ja wirklich legendär unfähig, dieses Schmuddel-Image abzuwerfen und attraktiv zu werden über entweder einzelne Wahlen in Baden-Württemberg hinaus. Ja, 1994 sind ja da zum Beispiel mal die Republikaner mit so knapp 11% oder sowas in den Landtag gekommen, wo sie so ganz kurz eine Phase hatten, wo sie das geschafft haben. Dann haben wir die NPD, die in Sachsen so eine Hochburg hatte, aber abgesehen von so einzelnen Elementen haben die das ja nie geschafft. Und erst als die AfD... Mecklenburg-Vorpommern. Ja, stimmt.
Ich glaube, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr.
Weiß ja, aber ich rede hier von echten Bundesländern. sorry an alle zwei MacPom-Zuhörenden. ich glaube, die AfD war quasi dieser, die hat mehrere Faktoren hier reingebracht, die überhaupt erst die Gelegenheit geschaffen haben. Ja, einerseits die Ur-AfD in Anführungszeichen von Bernd Lucke, wo quasi diese bürgerliche Patina mitgebracht hat. Was aber auch noch nicht ausgereicht hat, ja, wenn wir an 2013 zurückdenken, die haben den Einzug in den Bundestag verpasst und waren ab da eigentlich auch wieder auf dem absteigenden Ast bis zu diesem Schuss in Arm quasi von der Flüchtlingskrise, die dann den Anlass bietet. Und dann hast du eben so ein paar Leute gehabt, wie die Frauke Petri oder Alice Weidel oder die von Storch oder sowas, die zusätzlich, die quasi diese Patina sich bedient haben und da ein gewisses Organisationstalent mit dazugebracht haben. Und
ich würde Gauland an der Stelle absolut nicht unterschätzen. Vermutlich, sag ich mal, hätte es ohne Gauland die AfD in dem heutigen Zustand gar nicht gegeben.
Ja, völlig richtig.
Weil Gauland war der Einzige mit der ausreichenden praktischen politischen Erfahrung. Er war in den entsprechenden Funktionen vorher. Und er war der Einzige in der Partei.
Quasi der Oskar Lafontaine der Rechten.
Hm? Wenn man so will, ja. Nur dass er, und da bin ich dann doch ein bisschen stolz drauf, bei der CDU nie diese Rolle gespielt hat wie Oskar Lafontaine der SPD.
Das ist auch sehr SPD-typisch.
Alles gut. Ich bin mir über die Lagerkämpfe in der Linken sehr im Klaren, und ich hätte eigentlich bis zum Aufkommen der AfD gesagt, und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das nicht doch noch passiert, dass die Rechten sich durch etwas ganz anderes abschießen. Die Rechten glauben tatsächlich, sage ich mal, irgendwann ihre eigene Rhetorik, nämlich, dass sie, sage ich mal, mit Nationalismus, sage ich mal, weißem Rassismus und einigen anderen Themen tatsächlich mehr als fähig sind. Und werden sozusagen, die radikalisieren sich selber. Die müssen durch den Gegner nicht radikalisiert werden. Die Rechtsradikalen haben es aus meiner Sicht immer wieder geschafft, sage ich mal, radikaler, radikaler, radikaler zu werden und dabei nicht zu merken, wie sie schleichen, sage ich mal, einen Großteil ihrer Sympathisanten und Mitglieder, sage ich mal, auf dieser schönen Strecke wieder verloren. Weil die wollten zwar durchaus eine rechtsradikale Partei, aber dann eben halt doch keine rechtsextremistische und schon gar keine Springerstiefelpartei. Und ein Stück weit ist der Effekt aus meiner Sicht auch heute bereits wieder bei der AfD sichtbar.
Ja, ich glaube, da haben wir keinen Dissens. Also diese Entwicklung sehe ich absolut auch. Und da kommt uns natürlich unser Wahlrecht so ein bisschen entgegen, weil dadurch, dass man immer Optionen hat und eben nicht auf diese dichotomische Gegenüberstellung von entweder wähle ich quasi den Kandidaten von Wokistan oder halt den Rechtsextremisten. Ja, bei uns gibt es immer Abstufungen, die es da gibt. Und deswegen ist die AfD automatisch bei uns keine so attraktive Option, wie jetzt zum Beispiel die Republicans in den USA, wie gegebenenfalls auch Boris Johnson und seine Leute, wobei ich die bei weitem nicht in dieselbe Kategorie stecken würde.
Ich kann sagen, jetzt tu dem Boris bitte nichts an.
Nur auch da ist natürlich eine Radikalisierung sichtbar, die nicht den gleichen Bestrafungsmechanismen unterliegt, wie sie das in Deutschland tun würde, weil hier eben immer sofort quasi noch eine zweite Partei abziehen kann. In dem Moment, wo zum Beispiel die CDU zu stark nach rechts schlägt, sagt die FDP, hey, wir sind übrigens das Gleiche, nur in liberal. Und dann kann quasi das gesittete Bürgertum, das nur mit Kneifzange und Wäscheklammer auf der Nase zu den Grünen gehen würde, kann dann die FDP wählen. Und solche Optionen gibt es halt in Großbritannien oder in den USA einfach nicht. Was uns, glaube ich, sehr in dieser Situation zugutekommt.
Ja, wobei es hat Frankreich, Italien und einigen anderen Ländern auch nicht geholfen, Stefan. Ich finde die Erklärung, also bisher sind alle Erklärungsversuche dafür, warum Rechte aufgestiegen sind und warum sie wieder abgestiegen sind, die kochen für mich alle ein bisschen zu sehr im eigenen Saft. Was ich damit meine ist, sag ich mal, die setzen alle Logiken voraus, die jeder von uns im Kopf hat und die jeder für richtig hält, weil sie sich lange Zeit als richtig bewährt haben. Wie das so ist mit dem schönen Versuch zu beweisen, hätte ich jetzt was gesagt, dass morgen die Sonne aufgeht, kannst du eben halt nicht dadurch, dass die Sonne 100.000 Mal aufgegangen ist, nicht? Das ist, sag ich mal, weder in der Logik noch in der Wissenschaft ein zulässiger Beweis, sag ich mal, an der Stelle. Und genau das Gleiche gilt an dieser Stelle. Wir haben bisher das Glück gehabt, aus meiner Sicht, sag ich mal, dass unsere Volksparteien ihre Bindungskräfte noch nicht vollständig verloren haben. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist der Hauptgrund dafür, warum es in Italien und Frankreich schiefgegangen ist. Man darf bitte nicht vergessen, dass die Democrazia Cristiana und die Sozialisten in Italien vor ihrem Untergang beides zutiefst korrupte Parteien gewesen sind. Das war Mafia Light. Also, nicht Mafia, aber Mafia Light. Und soweit ist es bei uns Gott sei Dank niemals gekommen. Warum auch immer. Ich will da gar nicht lange drücken. Das wäre jetzt für Kulturhistoriker, wäre das jetzt ein gefundenes Fressen. Und ich hätte hier einige Freunde, die würden jetzt, sag ich mal, beim alten Preußen wieder ansetzen. Und beim Ideal, sag ich mal, des unkorrupten Staatsdieners oder so etwas in der Art. Aber da will ich gleich drauf hinaus, weil ich nicht glaube, dass es derartige Fernwirkungen gibt. Tatsache ist, sag ich mal, bei uns haben die Volksparteien ihre Bindungskräfte nicht vollständig verloren. Einer der Gründe dafür könnte unter anderem, sag ich mal, das noch immer starke Element der Direktwahl sein.
Ist durchaus möglich. Es gibt sehr viele Erklärungsansätze und mein Problem, das ich bei dieser Debatte immer habe, ist, dass ganz, ganz viele dieser Erklärungsansätze im Endeffekt Spiegel sind. Also ich glaube an oder ich habe bestimmte politische Überzeugungen und die werden dann als Erklärungsansatz übergestülpt. Zum Beispiel, wenn ich eine eher rechts tickende Person bin, dann ist für mich völlig klar, dass die CDU gerade verliert, weil sie nicht rechts genug ist. Genauso wie Leute, warum ist die SPD seit 2005 auf dem absteigenden Ast, wenn ich links bin, weil sie nicht links genug ist? Ne? Das ist einfach völlig sonnenklar und ich habe diese Debatten so satt, weil das sind immer so tautologische Geschichten. Ne? Die Republik bewegt sich nach rechts, warum? Weil sie sich nach rechts bewegt. Dankeschön. Ja, das hat keinerlei Erklärungsgehalt, nur dass es eben in sehr große Wortwolken verpackt wird.
Vor allen Dingen finde ich es heutzutage auch sehr schwierig zu sagen, die ganze Republik, also noch einmal, wir sind als Gesellschaft sehr viel diverser geworden, jetzt meine ich bei den politischen Auffassungen, als sie das zu meiner Jugendzeit waren. Da gab es 3 oder 4 Hauptströmungen, die haben sich alle anderen angeschlossen, zum Teil auch einfach aus Denkfaulheit. Ich will das gar nicht weiter untersuchen, sag ich mal, zum Teil war es bequem, zum Teil war Papi das schon so gemacht hat, zum Teil, weil die Ehefrau gesagt hat, mach das mal so, ist ja völlig egal. Inzwischen hätte ich jetzt was gesagt, kriegen es Leute fertig, Auffassungen in sich selber zu vereinen und damit dann noch eine Partei zu wählen, wo ich sage, das ist schon ein interessanter Mix von Auffassungen und die dazu passende Partei, die Partei, die sie dann wählen, passt dazu nun absolut nur hundertprozentig überhaupt nicht. Das heißt, ich tue mir heutzutage wirklich sehr schwer zu sagen, wir bewegen uns in eine bestimmte Richtung. Das würde ich gerne über mehrere Jahre, sage ich mal, hätte ich dann gerne mehrere gleichförmige, echte politische Schritte in diese Richtung gesehen, bevor ich sage, ja, das ist so. Also ich habe zum Beispiel nie geglaubt, dass wir uns wieder nach rechts bewegen, nur weil zeitweise wegen der Flüchtlingskrise, sag ich mal, Rechte mal bei einem Thema die Oberhand hatten. Ich glaube allerdings auch auf der anderen Seite nicht, das muss ich dazu sagen, fairerweise, dass sich Deutschland jetzt in den Sozialismus bewegt, sage ich mal, nur weil irgendjemand, sage ich mal, mehr steuern möchte oder, sage ich mal, mehr Sozialleistungen verteilt. Ich halte beides für einfach höheren Blödsinn.
Ja, und weil Deutschland eben für diese Extremlösung, das ist auch nicht Deutschlands Weg, ne? Wir sind halt eine sehr mittige Nation. Das ist genauso wie die Grünen sind, die neue Volkspartei. Das hören wir, glaube ich, auch schon seit 10 Jahren. Und zwischendurch kippen sie dann mal wieder auf 10%. Ich glaube, mit der FDP ging das genauso. Dann waren sie mal bei 18, hurra. Und nun sind sie auch wieder immer bei zwischen 7 und 10. Also so viel bewegt sich denn im Ganzen eben doch selten.
Das ist genau das, was ich meine, sage ich mal. Wenn du das sehr langfristig betrachtest, kann ich in den letzten 30 Jahren der Bundesrepublik ein Kompliment nicht ersparen. Sie bewegt sich aus meiner Sicht im Mainstream, sage ich mal, der westeuropäischen Demokratien.
Das ist ja auch mein Dauerargument. Ja? Die CDU unter Merkel ist unglaublich mittig. Ja, das ist das ganze Projekt dieser Partei in den letzten 20 Jahren gewesen, ist, die Mitte zu besetzen, koste was wolle. Und das hat eben auch...
Passt übrigens sehr gut zur CDU, bitte nicht vergessen. Die einzige Programmpartei war immer die SPD. Die CDU hat sich in den 70ern zwar eins zugelegt, aber unter dem äußeren Druck der Verhältnisse, entwickelt von Leuten, ich kenne sie zum Teil noch selber, weil davon kam ein Großteil aus dem RCDS, lustigerweise, sage ich mal, die das Programm der CDU entwickelt haben, von Leuten, die eigentlich in der CDU nie mehrheitsfähig gewesen wären. Die konnten sich nur in einem bestimmten historischen Moment kurzfristig durchsetzen und der CDU das Gefühl der Programmpartei geben, weil das eben halt zum Zeitgeist gehört. Als es nicht mehr zum Zeitgeist gehörte, ich sage mal zweite oder dritte Amtszeit von Kohl, da war die ganze Ideologie schon lange wieder raus aus der Debatte, da hat die CDU das Ganze wieder abgestreift wie eine schlecht sitzende Haut.
Es sei bloß geistig-moralische Wende, ne?
Ja, das Ganze ist, die CDU ist im Kern, und wer das nicht versteht, wird sie immer missverstehen, ein Kanzlerwachverein. Punkt.
Ja, absolut. Das ist ja auch das, was ich immer sage im Endeffekt. Ja, die CDU ist die natürliche Regierungspartei in Deutschland, gerade weil sie eben geradezu offensiv versucht zu vermeiden, sich in ein bestimmtes Lager einordnen zu lassen. Ja, diese Tatsache, dass in Deutschland der Begriff politische Rechte so unbrauchbar ist, liegt ja auch daran, dass die CDU wirklich Himmel und Hölle immer unternommen hat, um dieses Label zu vermeiden. Ne, die Republicans zum Beispiel haben kein Problem damit, sich als The Right zu bezeichnen oder so. Und ich glaube, auch die Tories hätten jetzt kein grundsätzliches Problem, wenn man sie als die Political Right bezeichnen würde oder so. Aber in Deutschland die CDU als die politische Rechte, da kriegst du einen Aufschrei, weil die CDU sich so nicht sieht. Die CDU ist Mitte. Und was auch immer das genau bedeutet, ist eigentlich relativ egal. Für die CDU war das immer Kanzler und Mehrheit. Das ist quasi Mitte.
Mitte war, wo, pass auf, das ist doch auch eine schöne Tautologie. Mitte war, wo die CDU ist.
Richtig. Das ist das Brillante an der ganzen Geschichte.
Ja, und das ist dann auch das Programm. Deswegen brauchst du kein Programm. Sie regiert, ist die Mitte, fertig.
Genau. Und die CDU hat halt immer dann ein gigantisches Problem, wenn sie es nicht überzeugend schafft, diese Mitte zu besetzen. Das war während der sozialliberalen Koalition ein Thema. Das war 1998 und 2002 so ein bisschen ein Thema. Und es ist jetzt gerade wieder ein Problem für die. Und das sind immer die problematischen Zeiten für diese Partei. Und dann eben, und da kommen dann eben diese Grundsatzdebatten, wo du schon gesagt hast, ja, ich glaube auch nicht, dass sich die Republik nach rechts bewegt im Übrigen. Ich würde es ein bisschen modifizieren. Ich würde sagen, sie bewegt sich halt auf manchen Feldern, hat sie sich nach rechts bewegt, auf sehr vielen anderen Feldern nach links, sofern diese Rechts-Links-Dichotomie überhaupt irgendwelchen Sinn ergibt.
Also ich sehe das eher an der Stelle, Entschuldigung, noch viel nüchterner als du, Stefan. Wir haben uns auf manchen Feldern wieder ein Stück weit nach rechts bewegt. Flüchtlingspolitik gehört dazu. Einfach unter dem Druck der Verhältnisse. Ja, weil es immer sehr schön ist, hehre Sprüche vor sich herzutragen. Wenn dann 1 Million Menschen vor der Tür stehen und sagen, diese hehren Sprüche hätten wir jetzt gerne eingelöst, dann fällt vielen Leuten auf, dass es vielleicht doch besser ist, sage ich mal, sowas im Kopf zu behalten, als sowas, sage ich mal, bei sich vor Ort zu erleben. Das ist bei vielen Themen überall das Gleiche. Das ist der gleiche Grund, warum nur in der CDU keine Frauenmehrheiten gegen die Liberalisierung der Abtreibung mobilisieren könntest, und zwar schon seit vielen Jahren nicht. Weil die Frauen wissen sehr genau, was dann auf sie zukäme. Sag ich mal, selbst wenn sie theoretisch dagegen sind, sind sie praktisch trotzdem dafür. Und das gilt auf vielen Gebieten aus meiner Sicht. Also viele der Bewegungen der Republik erklären sich eher aus einem Clash mit der Realität als aus einer echten ideologischen Rechts- oder Linksbewegung.
Ja.
Und die Leute sind natürlich, alle, das ist etwas, was Linke nicht so gerne hören, aber das ist einfach so, der Mensch ist ein Egoist und zwar ein Geborener.
Deutschland ist eine Struktur konservativ. Ich glaube, da sind wir uns grundsätzlich ziemlich einig dabei. Und ich akzeptiere deine Analyse auch völlig. Ich teile die auch komplett, sofern man denn eben das in der anderen Richtung genauso sieht. Weil ich sage zum Beispiel aktuell, die FDP erlebt ja gerade auch diesen Realitätsschock. Ja? Da könnte man quasi sagen, bewegt sich die FDP nach links? Ich glaube, die müssen einfach nur erkennen, dass bestimmte Dinge in der Theorie halt sehr, sehr geil klingen, wie lass mal den Markt regeln, aber sobald es dann halt an der Tankstelle auffällig wird, da wird man dann sehr schnell Sozialist. Und das ist genau der gleiche Mechanismus. Ja? Aber gut, wir kommen mal wieder ein wenig von der eigentlichen Thematik hier ab, nämlich die Leute, die sich ja jetzt tatsächlich wirklich verabschiedet haben von dieser Mitte-Konzeption. Und was ich so ein bisschen auffällig finde an dieser Geschichte ist, dass diese Leute, die jetzt die AfD wählen oder die in der Werteunion sind oder von mir aus auch noch in diesem grummeligen, kranteligen rechten Rand der CDU, die sagen ja nicht, wir haben uns nach rechts bewegt, sondern das ist ja dieses typische I didn't leave the Democratic Party left me. Ja, das ist so dieses, wir sind eigentlich Mitte und der ganze Rest ist massiv nach links gerückt und dass wir nur 10% der Wählerschaft sind, ist egal, weil wir sind gefühlt Mitte. Ja, diese Leute, die nehmen dieses Label ja auch für sich in Anspruch.
Ja, Stefan, aber das hat ja einen doppelten Hintergrund. Zum einen ist es falsch oder zum größten Teil falsch, wenn es um die tatsächlichen Schiftungen, sage ich mal, rechts-links geht. Da gibt es einfach eine ganze Reihe von Feldern, die jetzt was gesagt, die waren eigentlich unvermeidbar seit der Frauenemanzipation, seit der Gleichstellung von Homosexuellen und einigen anderen Themen, waren viele dieser Themen aus meiner Sicht, also ich habe sie in den 80ern gedanklich abgehakt. Weil für mich war die Sache damit gelaufen und mit gelaufenen Themen beschäftige ich mich einfach nicht mehr. Das halte ich für Zeitverschwendung. Aber der entscheidende Punkt ist, sag ich mal, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, und an der Stelle haben diese Leute recht, ist eine massive Verschiebung, sag ich mal, im öffentlichen Diskurs der Republik. Die Linke bestimmt über Medien, Kultur, sag ich mal, und Bildung. Das, was in Deutschland diskutiert wird, das, was erlaubt zu diskutieren ist, das, was in den Bereich des Zulässigen gehört und das, was in den Bereich des, na, wie sagt man so schön, Problematischen, genau. Das, was in den Bereich des Problematischen gehört. Diese beiden Entwicklungen gehen aber Hand in Hand. Ich glaube, eine dieser beiden Entwicklungen hätten diese Leute mitgemacht. Beide Entwicklungen, hätte ich jetzt was gesagt, zusammen haben einen Eindruck erzeugt, sage ich mal, der aus meiner Sicht falsch ist am Ende des Tages. Aber sicher ist, dass dieser Shift in diesen drei Bereichen, die man üblicherweise als sinnstiftende Institutionen bezeichnet, die sind heute fest in linker Hand. Und das Lustige ist, dass die Linke das selber noch nicht einmal wahrhaben will. Wenn ich mir den Duktus von manchen linken Journalisten oder Politikern angucke, dann habe ich den Eindruck, die wettern noch immer, sag ich mal, gegen die Adenauer-Herrschaft der 50er. Wo sie die verortet haben, weiß ich nicht, sag ich mal. Aber sie tun auf jeden Fall so, als wären sie noch in der gleichen Situation. Die Linke hat die kulturelle Hegemonie erobert, sag ich mal. Daran gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel. Ob das tatsächlich zu irgendwas führt, und ob es da noch genügend Ausgleichskräfte gibt, ist eine völlig andere Debatte. Aber das gehört zu dieser Debatte dazu. Das heißt, diese Leute haben nicht nur einen aus ihrer Sicht Linksruck der CDU mitmachen müssen, sondern diese Leute haben auch noch einen Linksruck, sage ich mal, aller sinnstiftenden Institutionen mitmachen müssen. Und die waren in den 80ern zwar auch schon beginnend in den Händen, sage ich mal, der Linken, aber nicht in dieser Massivität wie heute.
Ja, würde ich aber teilweise sogar widersprechen. Weil ich glaube, dieser Clash, der dann auch 2015 sozusagen zur AfD geführt hat, hat so ein bisschen mit diesen Verschiebungen zu tun. Dass sozusagen oft die linken Stimmungen, da gebe ich dir recht, oft ein bisschen meinungsbildender waren, oft auch die Mehrheit. Dass wir also sagen können, die Gesamtstimmung der Bundesrepublik hat sich schon etwas Richtung links verschoben. Gerade was kulturelle Themen angeht, was Frauenemanzipation, Homosexualität und so angeht. Aber es dauert ja ein bisschen, bis sozusagen die Veröffentlichungsmacht hinterherkommt. Weil da habe ich das Gefühl, da sind wir jetzt immer noch in so einem Transaktionsprozess, dass eben viele, die aus diesem Konservativeren aus den 80ern damals schon angefangen haben, öffentlichkeitsmächtige Positionen zu haben, die teilweise immer noch haben. Nicht nur alte weiße Männer übrigens, ich meine damit auch Ali Schwarzer, Sarah Wagenknecht, Gut, das ist jetzt vielleicht mehr 90er. So alt ist die Wagenknecht
ja dann auch hier wieder. Hier sind wir aber immer noch bei alten weißen Leuten. Ne? Ich wollte nochmal darauf hinweisen.
Ja, okay. Junge schwarze Männer hatten in den 80ern nun wirklich nicht so viel zu sagen. Aber es sind eben nicht nur Männer. Aber wo ich glaube, dass so diese Veröffentlichungsmacht, das hängt da ein bisschen hinterher. Und ich glaube, dadurch ergeben sich dann auch ganz andere Spannungen, weil da viele eben immer noch aus diesem Konservatismus-90er-Milieu sitzen, in den Talkshows, in den Leitartikeln, aber eben merken, sie haben gar nicht mehr so diese Stimmung hinter sich, die sie in den 90ern hatten. Damals waren sie die Meinungsführer und jetzt sind sie eigentlich mehr die grummelnden Leute, die erzählen, wie schön das früher war. Und ich glaube,
Stadler und Waldorf, ne?
Genau, und dadurch ergibt sich, glaube ich, so ein Spannungsfeld, das eben auch auf konservativer Seite, denn eben diese Radikalität erhöht. Die sitzen da immer noch und schreiben ihre Artikel und anstatt, dass alle da sitzen und sagen, Mensch, wie klug, sitzen sehr viele Menschen da und schreiben das ja auch noch überall ins Internet, wo die Leute das sehen. Die sitzen ja nicht mehr leise vorm Fernseher und denken, was erzählt der Poschert da für einen Blödsinn oder die Schwarzer, sondern schreiben das ins Internet. Mein Gott, was für ein Schluss die da reden. Und ich glaube, dadurch radikalisiert sich das noch mehr. Die wollen ja noch mal einen draufsetzen, um noch mal zu beweisen, wie recht sie haben. Und es klappt dann nicht.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass die sozialen Medien natürlich als Radikalisierungsverstärker wirken. Also das halte ich für ziemlich ausgemacht. In welchem Ausmaß ist eine andere Frage. Dass sie das tun, bin ich ziemlich sicher. Wobei man bitte schön die Resonanzräume von früher auch nicht vergessen darf. Jeder tut so, als sag ich mal, sei erst mit den sozialen Netzen, sag ich mal, seien die Grummler und Nörgler und Meckerer und Rumschreier und so weiter, sag ich mal, gekommen. Den Leuten kann ich nur empfehlen, geht doch einfach mal in die nächsten drei Eckkneipen, die euch über den Weg laufen, hätte ich erst fast gesagt, und setzt euch da mal für 2 Stunden rein. Ja, ihr braucht nichts zu sagen. Hört einfach zu.
Ja, die konnte man aber eben einfacher wegignorieren. Ne? Da ist keiner zu der Schwarzer gelaufen und gesagt, Mensch, in den Eckkneipen, da wird aber böse über sie geredet. Was sagen Sie dazu?
Wir haben das ja in unserer Feuilleton-Podcast-Folge eingehend diskutiert und ich halte diese These für absolut zutreffend, Ariane. Danke da nochmal für die Erinnerung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor und ein anderes theoretisches Konstrukt, das ich sehr erklärungshaltig finde für diesen ganzen Effekt, den Thorsten gerade auch schon beschrieben hat, ist von dem Soziologen Aladin Elmafalani. Der hat ja dieses Buch geschrieben mit dem Titel von seiner These, das Integrationsparadox. Und was er da damit meint, er hat da dieses Bild verwendet von dem Tisch, um den quasi die Leute herumsitzen und diskutieren. Und erst in dem Moment, um in diesem Bild von Elmafalani zu bleiben, wo bisher nicht repräsentierte oder unterrepräsentierte Schichten, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, LGBTQ-People und so weiter und so fort, ja, wenn die an den Tisch kommen, dann werden deren Anliegen zum ersten Mal überhaupt sichtbar. Und ich glaube, ganz viel von dem Konflikt, den wir gerade haben, ist quasi gar kein so krasser Widerspruch. Also wenn du sagst, Thorsten, du hast diese Themen in den 80er Jahren abgehakt, dann ist es natürlich schon richtig, dass wir die quasi da zum ersten Mal so auf einer, ich würde mal sagen, also auf einer rechtlichen, formalen Ebene abgehakt haben, weil das sind die meisten von den juristischen Unterdrückungsapparaten dann eigentlich weitgehend weg gewesen, so mit ein paar wenigen Überresten. Aber der gesellschaftliche Prozess, was die Ariane ja auch schon gemeint hat, das hängt sozusagen hinterher. Ein einziges Beispiel dafür, wenn ich an eine Journalistin denke wie Alice Hasters, ja, die ist euch ja bestimmt auch ein Begriff, die hat dieses Buch geschrieben mit dem Rassismus für weiße Menschen. Mir fällt gerade der
Titel. Oh nee, die ist mir deswegen natürlich kein Begriff, Stefan, aber egal, mach weiter, komm.
Genau, aber der Punkt ist einfach, wie viele schwarze Journalistinnen hatten wir vor Alice Hasters? Nee, das heißt, wenn quasi sie jetzt auftritt und das thematisiert, dann thematisiert sie etwas, das bisher im öffentlichen Diskurs der Bundesrepublik keinen Platz hatte.
Darf ich dich mit einer Gegenthese ärgern, Stefan?
Klar, lass mich bloß noch ganz kurz zu Ende bringen sozusagen. Ja. Wir haben das auf ganz vielen Ebenen. Ja. Wir sehen jetzt zum ersten Mal in den letzten Jahren, sehen wir offen homosexuelle Menschen, sehen offen Transmenschen, sehen eben People of Color und so weiter und so fort, die jetzt plötzlich in diesen Positionen sind und die ihren Platz in der Gesellschaft fordern. Und das fällt dann natürlich zusammen mit dem, was du gerade gemeint hast, Thorsten, nämlich mit dieser Verschiebung innerhalb der meinungsbildenden Institutionen. Und es wird dann für Leute, die diese Bewegung ablehnen, fühlt sich das dann alles an, als ob es quasi wie so ein gigantischer Sturm kommt sozusagen. Und jetzt bin ich fertig, und du darfst die Gegenthese werfen.
Genau. Ich wollte nur einen ganz kurzen Hinweis, Gegenthese, nicht mal eine wirkliche Gegenthese. Wenn man fragt, wie viele schwarze Journalisten wie E.S. Hasters gab es vor 1900, keine Ahnung, dann sollte man auch fragen, wie viele schwarze Menschen gab es überhaupt in Deutschland vor dieser Zeit. Ne? Weil das eine korreliert mit dem anderen. Wir hatten nämlich einen schwarzen Anteil, der war nicht besonders hoch. Und der ist selbst heute noch nicht besonders hoch.
Ich kann auch fragen, türkischstämmig oder so.
Das wäre das bessere Beispiel gewesen an der Stelle hier.
Ja, da kenne ich leider niemanden, der das so aufgefallen wäre in der letzten Zeit. Das war jetzt halt zufällig sie.
Ja, alles gut.
Ja.
Wie gesagt, was ich glaube, ist, dass das Enttäuschungsgefühl von Leuten, die auf der Rechten, sag ich mal, nach einer Alternative suchen, ohne deswegen gleich rechtsextrem zu werden, also ohne Bomben zu schmeißen, nicht und einfach damit zusammenhängt, dass sie in dieser Doppelzange gefangen sind. Gesellschaftlich bewegen sich viele Dinge in eine Richtung, die ihnen nicht gefällt, aus welchen Gründen auch immer. Will ich gar nicht näher untersuchen. Die Leute sind so bescheuert zum Teil, dass ich keine Lust habe, mir über deren Motive Gedanken zu machen. Und zum anderen, haben sie gleichzeitig auch noch eigentlich keine Stimme mehr in den Medien. Und jetzt komme ich zu einer Leerstelle, die ich auf Dauer auch für gefährlich halte. Ich kenne keinen, wirklich keinen, ich habe lange darüber nachgedacht, jetzt am Wochenende nochmal, sage ich mal, ich kenne keinen bekannten Journalisten außerhalb der Springer-Gruppe, das ist die letzte verbleibende sozusagen, keinen bekannten Journalisten, keinen bekannten Fernsehjournalisten, was viel schlimmer ist, keinen bekannten Kommentator, der in den letzten 10 Jahren mit irgendetwas auffällig gewesen wäre, was man im weitesten Sinne konservativ nennt. Ich werfe mal so ein paar Begriffe in den Raum. Wer kann sich an den letzten positiven Artikel über Heimat, Glaube, sag ich mal, Ehe, also traditionelle Ehe meine ich jetzt, Sicherheit, also Militär, vor Ukraine bitte, ja, vor Ukraine. Da haben sich komischerweise einige Positionen in Geschwindigkeiten verändert, wo ich gedacht habe, ich gucke nicht richtig. So schwer konnte ich gar nicht hinterher gucken. Aber egal, da fällt mir wirklich in den letzten 10 Jahren so gut wie nichts mehr ein, was da publizistisch gelaufen ist. Das heißt, da ist eine bestimmte legitime politische Position aus dem öffentlichen Bild wirklich vollständig verschwunden. Und ob das auf Dauer gesund ist, weiß ich nicht.
Ich würde ganz spontan Eva Herrmann nennen. Das war 2006, wenn mich nicht alles täuscht. Das wäre die letzte, die mir einfällt, die wirklich aus einer sehr prominenten Position heraus diese ganz, ganz klassischen konservativen Positionen vertreten hat.
Lustigerweise ist es auch die einzige.
Wahrscheinlich ist sie jetzt auch bei Spring.
Lustigerweise ist das genau die mir auch eingefallen ist. Nein, Ariane, die hat sich, soweit ich weiß, soweit aus dem, ich sage mal, aus dem Erwachsenenmilieu herauskatapultiert, dass die einfach keiner mehr ernst nimmt, okay?
Ach so, okay.
Mit der selbst ein Posch hat nichts mehr zu tun haben.
Und das sagt einiges.
Ja, das sagst du.
Obwohl mir eingefallen ist, hatte nicht, ich weiß gar nicht, war das Habeck, der versucht hatte aus grüner Sicht den Begriff Heimat nochmal neu zu denken.
Das war ein als sie das angekündigt haben, habe ich, das weiß ich noch, bei meiner Frau gesessen und die hat mich gefragt, warum ich jetzt gerade einen Lachanfall gekriegt habe. Weil solche Versuche gehen wirklich normalerweise absolut in die Hose. Es gibt den Begriff der positiven Umbesetzung eines Begriffes. Aber ja, die ich kenne, sage ich mal, sind alle aus Versehen passiert. Nicht ein einziger geplant.
Ja, vor allem, weil dieses Wort Heimat im konservativen Sinne, das hat Konnotationen, die das attraktiv machen für diese Leute, da können die Grünen überhaupt nicht dafür stehen. Das ist aussichtslos, das zu versuchen. Das ist wie wenn die SPD versucht, den Unternehmergeist positiv zu besetzen. Das mag schon sein, dass die einzelne Policies haben, die da grundsätzlich dazu passen, aber never ever können die diese Stimmung, ja, oder keine Ahnung, die Linke, die Partei der Startups, das ist in sich komplett quatschig. Selbst wenn die an einzelnen Stellen da durchaus die entsprechende Politik fahren würden, die können das Gefühl nicht besetzen.
Wenn wir noch Seehofer nennen könnten mit dem Heimatministerium.
Also wen von euch beiden das Gefühl interessiert, dem würde ich übrigens empfehlen, sag ich mal, zeitweise mal dem Don Alfonso zu folgen. Und zwar weniger dem, was er schreibt, ja schon gut, Schäfer. Sondern, sag ich mal, seinen Bildern. Der beschreibt Heimat im besten und im schlechtesten Sinne des Wortes, sag ich mal. Aber das ist, was er beschreibt, tatsächlich das, was die Konservativen unter Heimat verstehen.
Ja, aber es ist auch ein Bayer, das ist, was die Bayern unter Heimat verstehen. Und da meine ich auch die Süddeutschen.
Ja, das gilt zwar spezifisch für die Süddeutschen, aber das Gesamtgefühl, das dahinter steht, gilt für alle Konservativen. Die entsprechende regionale Ausprägung, Ariane, sieht nur ein bisschen anders aus, das ist alles.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also gerade das Beispiel mit Don Alfonso und seinen Bildern, ich kenne es noch von früher, wo er seine FAZ-Kolumne hatte, die hat er ja auch immer mit diesen malerischen Sonnenuntergängen und Seen und so weiter und so fort.
Tegernsee, glaube ich.
Ja, und mit dem Biergarten und mit der Kellnerin und mit der Hochzeit im Dirndl und mit all diesen Dingen, sage ich mal. Das muss man als Gesamtheit und als Gesamtkunstwerk verstehen. Das kannst du nicht analysieren und das lässt sich eigentlich auch nicht rational auseinandernehmen, weil das ist nicht rational.
Ja, und wie gesagt, also für mich als Norddeutsche ist das eben auch sehr bayerisch, sehr süddeutsch. Dieses Urtümliche hat das Norddeutsche einfach nicht. Wir sind zu protestantisch. Das ist schon zu katholisch.
Also die Bilder produziere ich die auch in Hamburg, Ariane?
Ja, natürlich. Also natürlich gibt es auch ein Heimatgefühl im Norden, aber es gibt nicht diese Überhöhung.
Das kann sein.
Die Elbe und die Alster und so, aber keiner sitzt da und wählt deswegen eine Heimatpartei.
Ja, oder schon klar.
Fordert ein Heimatministerium und findet das gut oder
so. Für einen Hamburger bin ich schon viel zu geschwätzig.
Ja.
Ich glaube, an der Stelle haben wir auch so ein bisschen das Problem, dass viele von diesen Begrifflichkeiten auch so eine Generationengeschichte sind. Ja, gerade wenn jemand Heimat sagt, da habe ich das Gefühl, ich muss erstmal entstauben. Ja, das ist so eine Sache, die, glaube ich, wirklich bei zumindest meiner Generation und weiter drunter komplett rausgefallen ist aus dem Vertikal. Und da gibt es auch die entsprechenden Untersuchungen, gerade so was die Shell-Jugendstudie und so anbelangt. Und wenn man sich das anguckt, dann sind ich packe es mal in Anführungszeichen, Werte, sind ja diejenigen, die ganz stark da hinausfallen, die quasi in dieses klassische, darf ich es ganz polemische Rentnerrechts nennen, sozusagen fallen. Aber die rechte Bewegung und auch die AfD und so weiter, die kriegen ja grundsätzlich auch Zuspruch aus jüngeren Generationen, die aber mit komplett anderen Themen herkommen. Aber Thorsten, ich sehe, du willst dazu noch was sagen.
Ja, weil da ist mir in meinem beruflichen Bekanntenkreis etwas aufgefallen. Ich habe es ja mit jungen Ingenieuren und Planern und also in erster Linie mit, ich sage mal, Techniker oder technikaffinen Leuten zu tun. Da sind erstaunlich viele drunter, die können vielleicht mit dem Begriff Heimat nichts mehr anfangen. Aber mit dem, was Heimat ausmacht, im örtlichen Fußball, Fußball oder Feuer, in der Freiwilligen Feuerwehr zu sein. Im Dirndl hätte ich jetzt was gesagt, auf das örtliche Volksfest geht. Also ich rede jetzt wieder natürlich von Süddeutschland, klar, aber das gilt auch analog im Norden. In Weiß heiraten. Nach der Geburt der ersten Kinder bleibt die Frau erstmal 2 Jahre zu Hause. Also ich könnte jetzt eine ganze Liste, sag ich mal, aufschreiben von Verhaltensweisen, wenn ich da jetzt eine Klammer drüber machen würde, sag ich mal, gehört über einen Teil dieser Geschichten ganz sicher das Wort Heimat. Die können das nicht mehr mit dem Wort Heimat in Verbindung bringen und insoweit ist Heimat tatsächlich aus der Zeit gefallen, Stefan, völlig korrekt. Das damit verbundene Lebensgefühl ist nach wie vor da. Die Jugend ist allen sonstigen Gerüchten, sag ich mal, zum Trotz, auch die jüngeren Leute, in keiner Weise komplett oder auch nur überwiegend links. Das ist eines dieser Mythen, sag ich mal, die mich seit vielen Jahren, sag ich mal, köstlich amüsieren.
Mich auch.
Ja.
Ich kann es nicht mehr hören.
Ich glaube, ich beide erzählen, wie konservativ wir die Jugend von heute finden.
Ja.
Im Vergleich zu uns.
Ich meine, ich arbeite.
Ja, ich verrate dir mal was. Das gilt selbst für mich.
Also jedes Mal, wenn ich diesen Blödsinn lese von Generation Thunberg oder sowas, da kriege ich die Vollkrise. Ja. Es ist einfach so ein Humbug. Aber da könnte man schon wieder einen ganz anderen Podcast mitfüllen. Aber grundsätzlich, ich stimme dir dazu, ja, also diese Heimatverbundenheit, die ist wesentlich stärker und die wurde jetzt schon mehrfach totgesagt. Wenn ich mich zurückerinnere an die 2000er Jahre, wo sie alle in diesem Globalisierungsrausch waren, mit so dieser vernetzten Generation und die da dann, keine Ahnung, überall auf der Welt unterwegs ist, da hat man auch so ein Trend- und Chatset-Ding verallgemeinert. Genauso wie dann eben 2019 plötzlich alle Jugendlichen angeblich plötzlich bei Fridays for Future waren und das war halt auch da immer nur eine kleine Minderheit. Aber ich denke eben, dieses gefühlte Gesamtpaket von Heimat und konservativen Werten hast du trotzdem so nicht mehr. Ja, du hast immer noch die Freiwillige Feuerwehr. Ich habe auch in Weiß geheiratet, respektive meine Frau, mein Anzug war nicht weiß, aber ich habe da damit quasi dieses ganze Wertekonstrukt gehörte da nicht dazu. Das war einfach ein schönes Foto. Weißt du, wie ich meine? Es fehlt sozusagen der entsprechende Unterbau, glaube ich. Der ist da schon teilweise weg.
Kann sein. Dann frage ich mich nur, warum es in Frankreich, wie in Italien, sage ich mal, warum die rechten Parteien, nach dem, was ich gelesen habe, das ist ja tatsächlich jetzt einfach angelesenes Wissen, einen Großteil der Schlagkraft dieser politischen Rechten ausmachen. Wo kommt das denn dann her?
Ja, aber es sind ja keine Leute, die in Weiß heiraten.
Nein.
Das ist, glaube ich, schon ein bisschen tiefer.
Natürlich. Da kommen viele Faktoren zusammen, Marianne. Darum geht es mir gar nicht. Stefan sagte, da fehlt der Unterbau. Wenn der Unterbau so stark fehlen würde, also in Deutschland mag er recht haben, ich tue mich im Moment sehr schwer mit einigen Disparitäten auf europäischer Ebene, sag ich mal. Aber ich weiß, dass ein guter Teil der Anhänger von Le Pen beispielsweise jung sind. Jung. Ja? Wo auch immer das herkommt. Finde es ja ein bisschen strange, wenn ich ehrlich bin, sag ich mal. Aber egal.
Genau darauf wollte ich vorher raus, als ich begonnen habe, diesen ganzen Argumentationsstrang zu machen, weil wir haben ja eben auch eine Art Radikalisierung oder eine, nennen wir es mal, eine Rechtsbewegung sozusagen bei bestimmten Segmenten der jungen Leute eben auch, was ja dann zu deiner Erheiterung führt, wenn es immer heißt, die jungen Menschen wären alle irgendwie so total progressiv und links, ja, was ja einfach nicht stimmt. Das ist genauso eine Legende wie dieses, wenn man jung ist, ist man links und wenn man älter wird, wird man konservativ. Das ist ja auch Quatsch. Das stimmt einfach nicht.
Naja, du weißt doch, ein Konservativer ist ein Liberaler, der einmal ausgeraubt wurde, Stefan. Ne? Aber egal.
Ja, genau. Aber das führt zu dieser Diskussion, die wir vor der Aufnahme dieses Podcasts hatten, zu Bewegungen wie zum Beispiel Gamergate, weil die passen ja überhaupt nicht in diese klassischen Strukturen. Die sind allerdings ja auch grundsätzlich affin, oder nehmen wir so Gestalten wie Elon Musk oder Peter Thiel oder solche Leute, ja, die passen überhaupt nicht in diese klassischen weiße Heirat, Heimat, Biergarten, Ästhetik und so weiter. Ich meine,
zu seiner Hochzeit gehörte Milo dazu, ne?
Ja, genau.
Da passt Milo auch überhaupt nicht dazu.
Null. Also woher kommt das? Was ist deine Erklärung für diese Leute?
Dass sich da eine neue Kultur herausgebildet hat. Also für mich bildet, ich sag das jetzt mal wirklich ganz grob, einige der Hauptspielerforen, ich sag mal was Total Wars, ja, Total War Forums hätte ich jetzt was gesagt, Reddit, 4chan und 8chan bilden eine Art Dreieck oder Viereck, in dem sich eine Kultur entwickelt hat, die tatsächlich ein neuer Strang ist, den es in dieser Gesellschaft vorher in dieser Form nicht gab. Selten genug, aber wenn es tatsächlich etwas gibt, was die westliche Kultur neu entwickelt hat, dann diesen Kulturstrang. Und das Lustige ist, keiner will ihn und vor allen Dingen will sich keiner dazu bekennen.
Ich denke auch, also dieses Subgenre von Gamern sozusagen, würde ich auch zustimmen. Das ist was.
Ach, die Anime, Moment, Schäfer, du denkst da viel zu kurz. Die meisten Leute denken immer nur an Gamer. Pack die Anime-Leute dazu. Pack die Furry-Leute, also die irgendwas mit Pelzen, hätte ich jetzt was gesagt, die Subkultur an der Stelle. Pack die Cartoon und Manga, und Hentai-Geschichten dazu. Du hast da ein eigentlich miteinander verwobenen, Satz und Strang, der sich auch übrigens gegenseitig befruchtet, interessanterweise kulturell. Wenn man das beobachtet, ist das hochspannend eigentlich, was sich da abspielt, der vollständig in sich selbst gekapselt ist und in denen die Mainstream-Gesellschaft an keiner Stelle irgendeinen sinnvollen Einblick bekommen hat bisher. Ich finde das absolut faszinierend. Das sind keine Ahnung wie viele 100 Millionen Menschen weltweit, die sich fast instinktiv verstehen, wenn sie sich begegnen.
Was auch meiner Meinung nach ein Problem bei Gamergate war, weil da plötzlich so diese Loop auf dieses Subgenre kam und die sich dadurch nochmal extrem angegriffen fühlten, weil da jemand in ihre Szene sozusagen eingegriffen hat.
Exakt, da ist jemand in ein Revier eingedrungen.
Der nicht da hingehört, also genau. Eigentlich schon, der Anfang schon, aber dann kam ja die Öffentlichkeit noch dazu und dann kam das ja auch dazu, dass man sich da...
Da sind gefühlt Leute in ein Reservat eingedrungen, sag ich mal, in das sich die Leute zurückgezogen haben, sich endlich ihren kuscheligen Lagerfeuerplatz eingerichtet hatten und da kam irgend so ein Idiot, und meinte, er müsste jetzt, lüften an der Stelle. Das war nicht sehr geschickt. Aber ich will den Leuten, die da jetzt eingedrungen sind, auch keinen Vorwurf machen. Die wussten im Zweifel gar nicht, was sie da taten. Aber Stefan, das fände ich übrigens mal ein um den Podcast hier nicht in Länge zu ziehen, und wir wollen die Leute auch nicht langweilen, aber das wäre mal ein Thema, Das könnte man separat nochmal neu aufgreifen. Für mich ist das tatsächlich eine tatsächlich vollständig neue Kultur. Ein Kulturzweig, den es vorher in dieser Form nicht gegeben hat. Und er ist lustigerweise weltweit, sag ich mal. Das heißt, er bezieht auch Kulturen mit ein, bei denen du bisher nie auf die Idee gekämpft, die wären zum Beispiel verwestlicht oder so etwas in der Art.
Du trägst gerade Eulen nach Athen, weil ich habe diese These 2012 zum ersten Mal formuliert. Ich habe dem sogar einen Namen gegeben. Ich habe das ja den Nerdstream genannt, als Mischung aus Mainstream und Nerds, weil meine große These zu dem Thema war, dass die Nerds, die quasi ja, die gibt's ja seit den 80er Jahren ungefähr als Gruppe, dass die in den späten 2000er, frühen 2010er Jahren plötzlich Mainstream geworden sind. Ja, der sichtbarste Ausdruck davon war das MCU, also Marvel Cinematic Universe, dass da plötzlich das größte Franchise des Planeten ein unglaublicher Nerd-Scheiß war. Und das war auch ungefähr die Ära, in der die Computerspiele plötzlich die größte Unterhaltungsindustrie auf dem Planeten geworden sind und so weiter und so fort. Als ich in der Schule war, war ich als Gamer Teil einer kleinen Minderheit, die sich radikal unterschieden hat von allen anderen. Wenn ich in heutige Klassen gucke, spielt einfach jeder zumindest ein bisschen. Das ist überhaupt nicht mehr nennenswert, dass jemand, wenn er heimkommt, eine Runde Modern Warfare spielt. Oder selbst die meisten Schülerinnen haben kein Problem, dass sie mal irgendeine Konsole oder so in der Hand hatten. Oder vielleicht sogar noch daheim besitzen. Das ist mittlerweile komplett normalisiert. Und dieser Normalisierungsprozess, das ist genau das, was du da gerade angesprochen hast. Da kommt jemand und lässt Luft rein, sozusagen. Das ist abgelaufen, ohne dass der Hardcore diese Gruppe das mitbekommen hat im Endeffekt. Also die wurden sozusagen, die wurden plötzlich Mainstream, hatten aber immer noch das Mindset von einer kleinen, verfolgten und unterdrückten Minderheit.
Ja,
damit sind die überhaupt nicht klargekommen.
Das stammt aus den 90ern, Stefan. Dieses Mindset. Da waren Gamer in Zeitartikeln, waren das, sag ich mal, Leute, die also psychisch schwer gestört waren und eigentlich dringend behandlungsbedürftig, hätte ich jetzt was gesagt.
Es waren auch noch die 2000er, glaub mir.
Ich wollte gerade sagen, ich kann es auch nachvollziehen mit dieser Killerspieldebatte. Weil ich glaube, da sind Stefan und ich genau in dem Alter, wo wir diese Killerspiele gespielt haben und irgendwelche Politiker, die noch nie einen Computer in der Hand hatten, haben was dazu gesagt.
Ich werde nie vergessen, 2002 diese FAZ-Kolumne, in der die FAZ einen riesigen Artikel veröffentlicht hat, in dem sie verkündet haben, dass man in Counter-Strike Punkte bekommt, wenn Omas mit Kinderwägen abschießt. Das war, also diese Debatte lief auf einem unterirdischen Niveau. 2004 hat Gerhard Schröder das Fass nochmal aufgemacht mit einer Riesendebatte über Killerspiele. Also das ist noch gar nicht so lange her. Aber ja, die 90er Jahre waren der Höhepunkt von dem Blödsinn. Ja, und wie Ariane gerade sagt, wir beide sind da drin voll aufgewachsen. Ja, das ist meine Jugend, diese beknackte Killerspieldebatte, der ganze Scheiß, der da drum herumläuft. Und deswegen, ich kann das völlig nachvollziehen. Ich kann auch diese ganze Gamergate-Geschichte problemlos nachvollziehen. Das ist der ganze Witz. Wenn Gamergate, ich sag mal, 3 Jahre früher gewesen wäre, als es war, du hättest mich in der Frontlinie gefunden. Ja? Ich wäre sowas von bei Gamergate dabei gewesen. Vielleicht sogar nur 2 Jahre vorher. Das war wirklich ein im Endeffekt historischer Zufall, dass ich da dann plötzlich auf die Gegenseite gelandet bin, sozusagen. Und also ich verstehe diese Leute völlig. Ich glaube, das ist wie bei dir mit diesen Leuten, die zur AfD sind. Du kennst die, du kannst die nachvollziehen. Du hast auch quasi selber diese Erfahrungen gemacht, quasi so diese die Versuchung der dunklen Seite oder so, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Du kannst das nachvollziehen und ich kann diese Leute problemlos verstehen. Ich sehe, wo die hingehen. Diese 4chan und 8chan-Leute, dieser bewusst politisch unkorrekte Humor, ja, all diese Dinge, die da sozusagen ablaufen. Ich war früher genauso. Ich habe mal in meiner Schulzeit ironisch Lanzer gehört. Das ist, du verstehst, was ich meine, ja? Also ich kann diese Leute komplett nachvollziehen.
Völlig normal.
Für Männer. Weil das wäre jetzt meine These, die ich noch habe, wo es ein bisschen darum geht, warum das auch für Jüngere interessant ist. Was mich, weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Frau bin, das besprechen wir auch ein anderen Mal lieber, aber was mich immer so abstößt an diesem rechtsradikalen Kram, ich finde, es hat ein unfassbares Aggressionspotenzial da drin. Das ist einfach, Wahnsinn. Und das liegt halt daran, dass da viele junge Männer sind. Und das ist einfach, auch wenn da gar nichts passiert. Also ich habe auch, wie gesagt, nichts gegen Radikalität. Man darf sich auch radikal ausdrücken. Aber allein diese Rhetorik hat so viel Aggressionspotenzial, dass mich das wirklich abstößt.
Das ist Krieg, sage ich mal, mit Worten, was da gespielt wird. Das ist das, was mich am Kulturkampf ja am Ende des Tages... Also einer der Gründe, warum ich da nie wirklich voll eingestiegen bin, Stefan, ist ganz einfach ein gewisser Respekt vor mir selber. Wenn ich mich selber in diesem Dauerkampfmodus sehe, sag ich mal, ne, da kann ich mich förmlich bewusstseinsgespalten sehen. Die eine Hälfte beobachtet die andere, wie sie gerade Waldorf und Stadtrat spielt, hätte ich jetzt fast gesagt, nur leider mit den Ausdrücken der AfD. Ich fand diesen Gedanken, sag ich mal, ehrlich gesagt, nicht so besonders erfreulich und habe die Sache deswegen einfach mal wieder eingestellt. Aber der entscheidende Punkt ist, diese Leute sind im Dauerkampfmodus. Für die ist das Essen eines Maßregels, sag ich mal, ein politischer Akt. Ja, und muss politisch eingeordnet und bewertet werden. I'm sorry. Da fehlen mir 99 Pfennig an der Mark, aber offensichtlich belohnt irgendein System bei uns im Menschen scheint diese Art von politischer Auseinandersetzung zu belohnen. Sonst würden es nicht so viele Leute machen. Weil ich hab's auf der linken Seite auch, also unter den Progressiven ebenfalls gesehen, Stefan. Da gibt's Leute, die sind inzwischen im Dauerkulturkampfmodus. Und zwar wirklich, egal bei welchem Thema, es spielt keine Rolle. Ich kenne jemanden, der bringt es fertig, hätte ich jetzt was gesagt, in die Diskussion über die Vorzüge zwischen dem Boeing 320 und dem Airbus 350, sag ich mal, Rassismus ins Spiel zu bringen. Und zwar innerhalb von 20 Sekunden.
Achso, ich dachte mehr an Umweltschutz, weil die Radfahrerbubble, die hat ja auch, also bei Twitter jetzt diesen Hau, das war irgendwer hat da neulich auf Twitter eigentlich ganz romantisch, mein Date ist extra für mich von München nach Hamburg gefahren, um mit mir einen McFlurry über bei McDonald's zu essen und alle so, oh, und einer kommt an, hat der denn nicht an die Umwelt gedacht? An diese Umwelt, sondern der muss sofort in den Knast.
Genau, sag ich mal. Und das ist in den Vereinigten Staaten bei progressiven Themen natürlich noch viel stärker ausgeprägt, weil die Polarisierung viel größer ist, ne, als bei uns. Aber das sind Leute, die sind im Dauerkultur, also die führen Krieg. Nach meiner Auffassung, sag ich mal, ja, würde ich ja dieses Problem gerne dadurch lösen, dass ich die wirklich radikalen Progressiven oder die wirklich radikalen Rechtsradikalen mit Waffen ausstatte, sag ich mal, und denen einen hübschen Raum gebe, sag ich mal, in dem sie sich für ein paar Tage lang austoben können.
Ja, mit den Islamisten zusammen, bitte.
Okay, die packen wir noch mit dazu. Oder das gibt die zweite Runde, sag ich mal. Die dürfen den Sieger challengen.
Ja, genau. Aber das ist halt, das hat eben gerade, und ich finde, das ist, also das weiß ich, weil bei mir, was halt auch dafür spricht, dass da viele junge Männer oder auch alte Männer dabei sind. Das gab mal diese Chatprotokolle bei der AfD, was ich wirklich so unfassbar eklig fand, wen die lieber vergewaltigen wollen, Sophie Scholl oder Anne Frank oder so. Also wo es auch wirklich denn auf so unterstem Niveau, wo ich wirklich, und was ja Chatprotokolle waren, nicht nur zwei Leute, die angetrunken da irgendwie das machen, sondern wo wirklich 20 Leute da eine Abstimmung starten, wo ich dann denke, meine Güte, Leute, habt ihr denn gar nicht mehr irgendwie so ein Selbstmäßigungspotenzial? Das radikalisiert sich dann ja auch immer mehr.
Naja, wobei, dann würde ich dir allerdings auch dringend empfehlen, Ariane, sag ich mal, nähere dich nie einer größeren Gruppe von Männern, sag ich mal, nachdem sie das dritte Bier intus haben.
Ja, ich weiß, die Männer untereinander, wie gesagt, ich komme aus einem Bundeswehrstandort, ne, das weiß ich schon, aber das ist da jedenfalls nicht so institutionalisiert.
Stimmt, sag ich mal. Aber auch das hat ja ein Korrelat. Wer sich die Zusammensetzung von Bewegungen genau anguckt, ne, die Wokis kommen, sind, sag ich mal, inzwischen weiblich bestimmt. Sowohl in der Führung als auch, sag ich mal, in der Aktivistenzahl.
Ja, mit weniger Vergewaltigungsfantasien, fürchte ich. Oder denke ich, hoffe ich.
Heißt, ich wollte auf was anderes hinaus. Da spielt genau das Gleiche eine Rolle. Also selbst wenn ich progressiv wäre, jetzt nehmen wir mal einfach mich als progressiven Mann und 30 Jahre jünger, ich täte mich einfach alleine deswegen schwer, mich den Wokis anzuschließen, weil der Umgangston macht mich fertig. Und zwar in einer anderen Art und Weise als dich, Ariane.
Das kann ich verstehen. Das war das, warum ich nie mit den traditionellen Linken gut klarkam. Das ist nämlich nicht mein Umgangston. Da kriege ich schon da rollen sich mir schon die Fußnägel hoch.
Nee, das geht mir ja genauso. Ich kenne diese ganze Radikalisierungsgeschichte beziehungsweise diese Dauerkampfmodus, den kenne ich ja auch noch aus meiner, ich nenne es mal die linke Kampfzeit. Der ist so ungefähr zwischen 2006 und 2009 war das bei mir. Das kann ja jeder nachlesen. Ja, der ganze Scheiß steht ja immer noch online auf öffingerfreidenker.blogspot.com. Da muss er ja nur ins Archiv schauen. Da war ich ja wirklich auf der hartlinken Schiene. Ja, und da habe ich auch alles immer in dieses klare Freund-Feind-Schema im Endeffekt eingeordnet. Und man war immer Mitglied dieser kleinen elitären Gruppe, die das Licht gesehen hat. Ja, und das ist ja quasi das Geile daran. Du bist zwar, du kriegst zwar permanent Widerstand von allen Seiten. Alle sagen dir, du hast einen an der Klatsche, aber jedes Mal, wenn dir das einer sagt, ist es nur ein Wake-up-Sheeples. Ja, das ist ja eigentlich nur Bestätigung dafür, dass du im Endeffekt richtig liegst, weil die bekämpfen dich ja nur so hart, weil du offensichtlich ja recht haben musst. Ja.
Jetzt weißt du, warum ich mit 15 Militarist war, Stefan.
Ja, genau, und das hast du, das ist auch völlig unabhängig von politischer Gesäßbiografie, Geografie. Ich kann das links sein, ich kann das rechts sein, ich kann das islamistisch sein. Das ist total egal. Die Hauptsache ist, ich gehöre zu so einer kleinen Gruppe mit eigenem Jargon und so weiter und so fort. Und das ist die Attraktivität bei dieser ganzen Geschichte. Und das kann ich ernster nehmen oder weniger ernst nehmen, je nachdem. Und da kommen dann unterschiedliche Typen sind zu unterschiedlichen Bewegungen hingezogen. Aber ich glaube, ich hätte genauso gut rechtsradikal werden können zu der Zeit. Das war eine Verkettung von Umständen, dass ich eher der Linken zugeneigt habe. Und ich bin da dann auch wieder davon abgekommen nach einer relativ kurzen Zeit. Aber also ich kann es nachvollziehen, quasi auf so einem intellektuellen Level.
Mhm.
Ja, kann ich, es ich kann ja das, auch zur Jugend ein bisschen dazu. Also
ich kann das heute noch. Ich muss mich sehr bremsen, sage ich mal, mir genau keinen Twitter-Account zuzulegen, weil ich genau weiß, was passieren würde, wenn ich einen hätte. Ja? Das lasse ich deswegen. Also ich meine, man muss auch mal wissen, was man versuchen, aus dem Wege geht. Weil ich streite mich für mein Leben gern und selbstverständlich habe ich überhaupt keine Schwierigkeit mit Polemik, weder im Austeilen noch im Einstecken. Ne? Also, und von daher, Twitter wäre sozusagen mein ideales Spielfeld. Ja? Weil da sind die Grenzen des Sagbaren ja ohnehin schon von allen möglichen Seiten so weit rausgeschoben worden, dass du da eigentlich kaum noch auffällst. Ne?
Ist schwierig. Also,
ja, aber es geht beides. Also ich glaube, Stefan und mich hat das beides auch andererseits wieder liberaler gemacht. Also ich sage das immer zur FDP, weil ich da auch ziemlich viel mit der FDP-Bubble zusammen bin. Und auf der einen Seite sind da echt viele, wo du denkst, oh, die entsprechen jedem Klischee. Aber auch viele, mit denen man wirklich ernsthaft reden kann, die dann meine Vorurteile über die FDP zum Beispiel dann auch widerlegt haben. Wo ich gedacht habe, ach Gott, so blöd sind die doch nicht. Also es geht irgendwie immer, es ist beides gleichzeitig.
Wenn du die richtigen Leute findest, ja, sag ich mal. Aber ich kenne viele Leute, die bleiben einfach nur in ihrem jeweiligen Mainstream, sag ich mal, und fühlen sich da pudelwohl.
Aber das haben wir vorher für die Eckkneipen auch schon festgestellt. Das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal da. Ich würde noch ein letztes Mal zu dieser Bewegung rübergehen, weil eine Sache, die ich jetzt quasi ganz anekdotisch hier feststellen konnte, in meinem Familien- und Bekanntenkreis, hier so im schwäbischen Zentrum sozusagen, hier Remstal, das ist ja quasi eine CDU-Hochburg noch und nöcher. Und was ich hier beobachten kann, ist tatsächlich also zumindest eben bei meinen Bekannten und Verwandten, ist eine erstaunliche Immunität gegenüber der AfD. Ja, also die lehnen zum Beispiel auch diese ganze Geschichte mit der Homosexualität, finden die nicht so geil. Und also diese gesamte Linksverschiebung sozusagen, also alles, was auch nur entfernt nach Woke riecht, mögen die nicht übermäßig. Aber für die steht es einfach völlig außer Frage, jemals in diesen AfD-Bereich zu kommen. Und ich finde es spannend, dass eben in manchen Milieus und in manchen Regionen diese Immunität besteht. Und wenn du dann eben in so Regionen guckst, wie was weiß ich, so Heidenheim oder sowas, was schon immer ein unglaublich rechtes Nest in Baden-Württemberg ist, ne, da hat schon die NPD und die Republikaner immer ihre locker stark zweistelligen Ergebnisse gekriegt, oder ganz extrem, wenn du nach Sachsen guckst oder sowas, dann gibt's eben Regionen, die und eben auch Milieus, die brutal anfällig sind dafür. Und ich habe keine Ahnung, was quasi meine Kriterienliste wäre, nach der ich dann eine Prognose starten könnte.
Verankerung oder Verwurzelung in der Heimat, Stefan. Und damit meine ich jetzt nicht die theoretische, also den Überbau, sondern die praktische. Wie viele Leute, also gibt es die Freiwillige Feuerwehr noch vor Ort? Wie stark, sag ich mal, ist die Gemeinde, egal ob evangelisch oder katholisch, vor Ort? Eine der beiden Richtungen ist es ja üblicher, noch immer in Deutschland. Wie stark, hätte ich jetzt fast gesagt, sind die Leute heimatverbunden? Also wie viele der Leute, die da leben, leben da schon seit 30 Jahren oder in der dritten oder vierten oder in der fünften Generation? Wie geht es dem Ort wirtschaftlich, sage ich mal, trotz dieser Heimatverwurzelung? Geht es dem schlecht, wie im Osten, sage ich mal, zum Teil, oder geht es dem eigentlich wirtschaftlich noch immer relativ gut? Ich würde alle Dinge untersuchen, die etwas mit Verwurzelung zu tun haben. Und meine Grundthese wäre, je mehr Wurzeln jemand hat, umso weniger anfällig ist er für radikale Ausschläge.
Bin ich nicht so sicher. Das hatte ich im Nachgang zu unserer Freund-Tor-Debatte mit Tini nochmal besprochen, weil da haben wir auch so ein bisschen über die regionalen Unterschiede geredet, wo ich gesagt habe, der Nordwesten ist eigentlich die alte Bonner Republik. Also Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, NRW, so halb-halb, wo ich gesagt habe, das ist so, das ist wirklich noch Bonner Republik. Die haben hier logischerweise, selbst die SPD hat noch über 30%. Es ist auch kein Zufall, dass die AfD genau da rausgeflogen ist. Niedersachsen wird folgen, ich sag's euch jetzt schon mal.
Schau, für Niedersachsen werde ich dagegen.
Ja, es wird knapp. Ich glaube, jetzt sind sie so bei 6%, also es kann noch in alle Richtungen gehen. Und wir haben auch Nazi-Hochburgen. Es gibt hier Gemeinden. In der einen hat die AfD 2%, nebenan hat sie 7%. Also das geht auch ganz hin und her. Aber wo ich auch das Gefühl habe, das war, glaube ich, bei der letzten oder vorletzten Bundestagswahl auch so, es war auch ein Ostphänomen und ein Südphänomen. Und wie gesagt, die alte Bonner Republik, die jetzt eben der Nordwesten ist, ist da auch nicht so mitgegangen. Und das hat...
Also Baden-Württemberg aus der alten Bonner Republik auszugrenzen, hat auch schon was, Ariane.
Von den heutigen Wahlergebnissen gesehen. Natürlich gehört das zur Bonner Republik damals dazu, aber die Wahlergebnisse haben sich zum Beispiel in Niedersachsen deutlich weniger verändert als in Baden-Württemberg. Wie gesagt, wir haben hier immer noch 30% SPD, 30% CDU, alle anderen so drumrum. Also wir haben auch keine die Grünen sind mit an der Regierung, aber die stellen hier nicht den Ministerpräsidenten.
Ja, aber Stefan hat gerade nach Kriterien gefragt, die er untersuchen würde, und das wären meine. Ich würde mir tatsächlich, aber das ist tatsächlich richtige Arbeit, Stefan, im Mikrokosmos die Verwurzelung der Leute ansehen, in Verbindung mit dem materiellen Wohlstand. Und meine These wäre, wenn es Ihnen noch materiell relativ gut geht, es dürften keine völlig verarmten Orte wie in Ostdeutschland sein, und Sie haben eine Reihe von Wurzeln, dann würde ich daraus schließen, dass die Wahlergebnisse der Radikalen nicht so berühmt sind.
Aber war nicht die AfD in Ingolstadt oder so? Irgendwo so ein super knallreicher Ort in Ingolstadt plötzlich bei 15% oder
ja,
so?
Ja, nur für Ingolstadt ist von allen bayerischen Städten die günstigste, ne?
Ach so, ja, okay.
Ja, Ingolstadt ist Audi-Produktionsstandort und das ist ungefähr so heimatverbunden, sag ich mal, wie die CEOs, sag ich mal, die von einem Unternehmen von Hongkong nach New York wechseln. Also würde ich jetzt, sag ich mal, nicht als Gegenbeispiel anführen wollen.
Aber ich kann sagen, ich guck mal, wie es bei Wolfsburg aussieht, weil das ist ja sozusagen das Ingolstadt Niedersachsen.
Ja.
Da weiß ich auch nicht, wie da automatisch eigentlich, also so unsere Rechtshochburgen sind mehr Braunschweig und so. Aber meine These ist auch ein bisschen, dass die AfD da, wie von Thorsten oder Stefan eingangs erwähnt, die profitieren noch ein bisschen davon, dass sie so auf verschiedenen Partys gespielt haben. Als alte großbürgerliche Wirtschaftspartei, als Protestpartei, das ist ja mehr so der Osten, da haben sie ja der Linken total den Rang abgelaufen. Als Partei, die man wählt, wenn man was gegen Ausländer hat, weil alle anderen haben nichts, zumindest nicht so öffentlich was gegen Ausländer, also wo sie einfach so einen riesigen Schmelztiegel hatten. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt im Westen auch das, weswegen sie wieder verlieren, weil jetzt sind sie einfach so unappetitlich, was ich glaube, was auch der Grund dafür ist bei Stefans Milieu. Selbst wenn man noch so konservativ ist, die Nazis wählt man denn doch nicht.
Es gibt Leute, die fasst man einfach nur mit der Feuerzange an.
Genau. Und da gehen sie jetzt, glaube ich, jetzt wieder hin.
Genau.
Jetzt haben sie es so überdreht, da ist nichts mehr mit Lucke und Wirtschaftspartei und die Professoren, sondern
Jetzt sind das halt die Nazis. Die machen ihren alten Fehler, sie glauben tatsächlich, sie hätten ein Mandat zum Rechtsextremismus. Deswegen, Stefan, ich halte es nicht für ausgemacht, dass diese Partei nicht wieder verschwindet. Da bin ich anders als du. Was nicht heißt, dass die Leute weg sind, verstehe mich nicht falsch. Es gibt vermutlich ein aktivierbares rechtsradikales Potenzial von zwischen 5% und 10%. Das war schon immer da und das wird auch immer da sein. Die Frage ist nur, ob es sich weiterhin materialisiert, sage ich mal. Und das hängt von sehr vielen Faktoren ab, die zurzeit nicht für die AfD sprechen. Auch der Krieg spricht nicht für die AfD ganz nebenbei.
Ich glaube allerdings nicht, dass Friedrich Merz ein entscheidender Faktor ist, um diese Legende noch einmal anzusprechen. Ich würde allerdings dir insofern widersprechen wollen, Thorsten, als dass ich nicht denke, dass Geld der entscheidende Faktor ist. Das ist so eine auch so eine kurzgesprungene Erklärung, die man häufig hört, dass quasi je ärmer, desto radikal. Aber das ist ja so auch nicht zutreffend, ja, weil die wählenden Schichten für den Rechtsradikalismus, das kann ich 1932 sehen und das kann ich 2021 sehen. Die kommen nicht aus den ärmsten Schichten, sondern die kommen auch nicht aus den reichsten, sondern die kommen ja aus dieser diffusen, hauptsächlich unteren Mittelschicht, die sich abstiegsgefährdet fühlt, ohne das bereits zu sein. Das ist ja quasi die wirkliche natürliche Kernwählendenschaft sozusagen für allen möglichen Rechtsextremismus. Ja, dieses Klein- oder Spießbürgertum sozusagen, das sich bedroht fühlt durch einerseits die von dir angesprochenen kulturellen Verschiebungen und dann eben andererseits aber auch durch die wirtschaftlichen Verschiebungen. Ja, auch hier Stichwort Globalisierung und der ganze Kram. Was gar nicht stimmen muss zwingend, aber es ist eben das Gefühl, das da häufig zählt. Wir sehen das ja zum Beispiel auch bei Donald Trump. Was haben wir da an...
Halt mit den Jugendwerten an der Stelle. Kleiner Funfact, Stefan. Der Durchschnittswähler von Trump, sage ich mal, ist wohlhabender als der Durchschnittswähler...
Genau das wollte ich gerade sagen. Ja, wir haben so oft diese dumme Geschichte gehört, dass quasi Trump von den Armen gewählt worden ist, während in Wirklichkeit das Medianeinkommen von Trump-Wählenden über $15,000 höher war als das von Clinton-Wählenden. Also, und die gleichen Geschichten hören wir hier in Deutschland auch immer wieder, ja, dass quasi dieses ganze Protestgewähle nach rechts sozusagen von den armen Leuten kommen würde, dass Arbeitslose die AfD wählen würden. Und das stimmt einfach nicht. Arbeitslose wählen einfach gar nicht.
Das ist Kultur. Was die Leute hier völlig falsch einschätzen ist, und diesen Fehler machen gerade viele Linke in ihrer Analyse, das fällt mir immer wieder auf, nach dem Motto, irgendwann mal mit Marxismus aufgewachsen und seitdem, sag ich mal, auch nur noch einen Hammer für jeden Nagel, der rausstellt. Sag ich mal, ist die Tatsache, dass es sich um Kulturrechts handelt und nicht um, sage ich mal, wirtschaftlich rechts. Ja? Du kriegst AfD-Ideen jederzeit mit jeder Form des Sozialismus in Verbindung. Deswegen ist, sage ich mal, die Verbindung Nationalsozialismus an der Stelle auch gar nicht schlecht. Die AfD ist heutzutage keineswegs mehr automatisch marktwirtschaftlich, keineswegs mehr automatisch kapitalistisch. Du kriegst da viele gemeinsame Anträge mit der Linken zusammen. Wo die Rechten heute ihr Benzin rausziehen, ist ganz eindeutig der Kulturkampf. Und ich gebe ja ehrlich zu, sag ich mal, der hat auch was Erheiterndes. Also ist das nicht. Entschuldigung, ich erlaube mir als alter Zyniker manchmal da, sag ich mal, durchaus homerisches Gelächter, wenn ich sehe, wie die Leute aufeinander losgehen und wegen welcher Nichtigkeit.
Der ist ja auch für die Partizipierenden unterhaltsam. Das ist ja eine der ganz großen Dinge, auf eine andere Art als für dich. Aber der unterhält ja auch die Leute, die ihn führen. Das gehört ja mit dazu, gerade wenn wir dann wieder bei dieser 4chan, 8chan...
Also Geschäft, natürlich. Der ist für viele Leute auch ein Geschäftsmodell geworden, klar.
Ja, das auch, aber wie gesagt, der ist auch ein Hobby auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, natürlich. Für die Trolle meinst du jetzt. Du meinst die 4chan und 8chan-Trolle, ne?
Ja, genau. Du loggst dich abends auf Twitter ein und shitpostest eine Runde. Das ist auch eine Art, den Abend rumzubringen. Und wenn dann die Linken darauf anspringen, umso besser. Ja? Und ansonsten kriegst du halt ein paar Likes aus deiner Bubble, ist auch nice. Also von daher, das funktioniert schon alles.
Das Lustige ist, dass ich die Trolle aus 4chan, sag ich mal, ganz hervorragend verstehe. Wenn ich nicht so gut erzogen wäre und nicht von Natur aus, hätte ich jetzt was gesagt, so ein bisschen zu Recht und Ordnung neigen würde, was die da veranstalten, ist zum Teil einfach brillant. Ja? Also brillant gemein, verstehe mich nicht falsch, aber das Gemein schreckt mich nicht so ab wie möglicherweise Ariane.
Na, ich shitposte auch viel auf Twitter, ne? Also da nehme ich mich gar nicht mehr von aus. Nicht mehr so viel. Also auch nicht so fies. Also bei mir ist wirklich so dieses Aggressive, was mich dann ankotzt. Was auch zum Beispiel, was ich im Blog irgendwann mal angesprochen habe, diese Pickup-Szene da mit diesen, wie wir Bräute aufreißen und so. Das kommt ja auch dann schnell in so eine aggressive Schiene. Also ich kann da auch manchmal drüber lachen.
Mal ganz unter uns, hat das eigentlich jemals funktioniert? Also wenn ich mir die...
Nein, natürlich nicht. Aber ich bin auch eine Progressive. Also das ist...
Jandi, aber ganz auch nach deiner Beobachtung, also jetzt mal völlig losgelöst von dir persönlich, wenn ich mir den ganzen Scheiß angucke, die Nisa so posten, wie man auftreten solle, ja, als Pickup-Artist, da frage ich mich immer, Wo finden die Frauen, bei denen das funktioniert?
Das sind nur die Frauen zu meiner Zeit. Was, ne? Zum Lästern haben. Das ist dann Clownerei für uns, damit wir in den Frauenrunden was zum Lästern haben. Aber das ist, glaube ich, so ähnlich wie mit Vergewaltigung. Das funktioniert eher in Männerrunden. Das ist wie so eine Selbstvergewisserung für Männer. Wir sind so geil, wir haben jetzt die geilen Aufreißsprüche. Das funktioniert bei Frauen nicht.
Okay. Also ich war immer nur überrascht, dass ich dieser Scheiß überhaupt verkaufe, weil ich habe mir ein oder zwei davon mal, natürlich, als gerade als jüngerer Mann mal gekauft hatte und mal gucken, was da so an Tricks durch die Gegend geistert.
Nein, das ist furchtbar peinlich.
Dann habe ich mir das angeguckt und festgestellt, sag ich mal, das hätte ich noch nicht mal, also das hätte ich gegenüber keiner Art von Frauen, die ich jemals kennengelernt hätte, abgezogen, ohne dass ich sofort im Boden versunken wäre.
Ja. Wie gesagt, das ist mehr, dass wir was zur Belustigung haben, denn das ist einfach nur furchtbar peinlich. Aber, und das fand ich ganz spannend, ich habe mal mit jemandem geredet, der hatte früher nämlich auch Schwierigkeiten, mit Frauen zu reden und so und erste Dates zu haben. Und der war auch tatsächlich, damals gab es das noch gar nicht mit Incels und Pickups und so, war damals wirklich so in so einem alten Online-Forum, so ein Selbsthilfeforum, aber was halt nicht so radikalisiert war. Die haben sich dann wirklich geholfen, das hat auch geklappt. Und er hat gesagt, da gab es schon damals so 2, 3 Leute, die wirklich so radikal waren, so wirklich wie die Incels, so ich habe ein Recht darauf und die Mädels sind einfach alle doof. Und die sind halt, die haben sich jetzt so nochmal zu so einer großen Gruppe, was jetzt die Incels sind, zusammengeschlossen. Das ist halt auch so, ne? Der kleine Rest ist dann plötzlich sehr groß.
Ob die Bewegung wirklich so groß ist, ich weiß es nicht, Ariane. Aber
jetzt so groß nicht, aber sie ist halt in ihrer Radikalität dann wieder gefährlich. Das ist halt, da reichen denn schon ein paar Leute, die sich gegenseitig aufstacheln und dann hat man einen Amoklauf.
Da will ich gar nicht in Abrede stellen, wirklich nicht. Also will ich auch nicht kleinreden, aber für mich gehört diese Szene zu dem am meisten überschätzten.
Ja, das Problem ist halt, wie Stefan auch schon sagte, die Berührungspunkte sind halt schnell, ne? Weil, wie du auch sagtest, na klar, wenn da 3 Jungs besoffen reden, die reden vielleicht ähnlich, deswegen sind das keine radikalen Incels. Weißt du, das ist dann halt einmal, aber es gibt ja welche, die machen das zu ihrem Lebensinhalt. Und das sind dann eben, das werden dann irgendwann die Gefährlichen. Und das sind dann eben nicht mehr nur 3, sondern im Internet sind das 3000, die sich gegenseitig...
Ja, ich wundere mich immer wieder darüber, was Leute mit ihrer Lebenszeit anstellen. Aber okay.
Gut, aber das ist, glaube ich, eine völlig normale Regung. Ich habe auch noch nie verstanden, was Modelleisenbahnbauer antreibt. Aber gut. Ich würde mal versuchen, zum Abschluss sowas wie eine Synthese oder so ein Fazit von unseren heutigen Diskussionen zu ziehen. Ja, wir haben ja jetzt versucht, einigermaßen uns anzunähern an dieses, ich nenne es mal das neue rechte Milieu sozusagen. Also diese Leute, die von der CDU weg sind und die in irgendeiner Form sich von rechts angezogen fühlen. Und wir haben festgestellt, das sind quasi Leute, die nicht besonders heimatnah verankert sind. Das sind häufig Leute, die sich wehren gegen eine echte oder wahrgenommene linke Meinungsherrschaft, die gleichzeitig mit einem gesellschaftlichen Wandel weg von Ideen, die sie vertreten, hinkommen und für die dann quasi ein perfekter Sturm zusammenkam aus einerseits dem Anlass, nämlich der Flüchtlingskrise, die diese lang schon quasi glühenden Vorurteile, Ressentiments und so weiter, die denen quasi so ein Outlet gegeben hat, und auf der anderen Seite eine parlamentarische Vertretung, die plötzlich vorhanden war, die es vorher nicht gab. Sprich, eine wählbare rechte Partei, die, wo man nicht sofort unten durch war bei allen Leuten, die man kennt, wenn man die eben entsprechend wählt. Habe ich irgendwas vergessen oder passt es soweit?
Nee, das passt soweit erst einmal, ja.
Okay, dann möchte ich euch herzlich danken. Ich fand das eine unglaublich spannende und erleuchtende Diskussion. Ich hoffe, auch unseren Zuhörenden hat es einigermaßen gefallen, auch wenn wir jetzt am Schluss ein bisschen meandert sind. Und ich denke, wir werden uns, glaube ich, in der einen oder anderen Form wieder treffen. Für diejenigen, die diese Diskussionsrunde generell mögen, mag ich einmal mehr unseren Blog empfehlen. Da kann man uns immer in den Kommentaren antreffen und streiten sehen. Und dann natürlich auch mitstreiten. Das ist deliberationdaily.de. Und ansonsten wünsche ich alles Gute, bis bald, in welcher Besetzung auch immer, einen schönen Tag.
Den wünsche ich ebenfalls. Vielen Dank, Stefan, und vielen Dank, Ariane. Ciao, ciao.
Ebenfalls vielen Dank.